Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe im Februar 2025. Heute mit Sebastian.
Hallo, Ingo.
Ja. Genau, ich bin Ingo. Wir hatten uns ja letzten Monat schon unterhalten. Da haben wir uns persönlich gesehen. Heute machen wir es remote. Und wir hatten es, glaube ich, letztes Mal schon angekündigt. Wir müssen mal über Smart Home reden.
Ja, das haben wir nicht nur das letzte Mal angekündigt. Ich glaube, die Ankündigung, die haust schon seit über 2 Jahren im Netz.
Ja.
So ja, müssen wir jetzt endlich mal einlösen. Sagst,
wir müssen mal. Ich sage mal, ja, aber ich habe irgendwie... Wobei bei mir tatsächlich die letzten 2 Jahre auch im Haus nicht so viel passiert ist, aber dazu kommen wir ja später noch. Vielleicht müssen wir erstmal so ein bisschen klären, was man sich unter Smart Home vorstellt und warum wir das gemacht haben.
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall die zentrale Frage erstmal, um abzustecken, wo wir denn Smart Home sehen. Vor allem, naja, ich meine, wenn man mal in die Läden reingeht, Smart Home ist gefühlt überall, aber Smart, was dort oftmals angeboten und verkauft wird, ist erstmal in erster Linie nicht smart. Das lässt sich mit dem Smartphone steuern, aber das heißt noch lange nicht, dass etwas smart ist. Nur weil ich jetzt meine Lampe mit dem Smartphone an- und ausmachen kann. Ja, also für mich wäre es sogar eher umständlicher dadurch.
Statt mit dem Schalter, meinst du?
Statt mit einem Schalter, genau. Also klar gibt's so Situationen, wo man sich freut, wenn man abends auf der Couch unten sitzt und denkt, ach komm, beim Kind müsste mal die Lampe ein bisschen dunkler gemacht werden, dann schläft er wenigstens auch ein oder sowas.
Ja.
Aber du lachst. Es scheint ja so ein Szenario zu sein, was du kennst.
Ja, also gucken, ob die Kinder irgendwie immer noch das Licht anhaben oder es auszumachen. Klar, natürlich.
Ja.
Das war eins der Sachen, weswegen ich das tatsächlich gebaut habe.
Ja gut, ja. Aber da wäre jetzt zum Beispiel dann die Lampe, die mit dem Smartphone steuerbar ist, ja auch schon smart. Aber
ja, das stimmt.
Für mich ist Smart Home generell halt nicht, dass man eine Lampe ein- und ausschalten kann, sondern dass das zu Hause eben einem Arbeit abnimmt. Ja. Arbeit abnimmt, die immer wiederkehrt, Arbeit abnimmt, die teilweise auch einfach vergessen gehen würde. Solche Sachen, das Leben erleichtern, das Leben vielleicht auch teilweise erst möglich macht in einem Gebäude. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen hart, aber letzten Endes, man baut heutzutage Häuser oder auch teilweise bei der Sanierung, so wie es jetzt bei mir passiert ist, die stark gedämmt sind, die wirklich hermetisch eigentlich abgeriegelt sind. Ja, also wird ja am Ende dann auch getestet, dass da möglichst wenig Luftzirkulation zwischen außen und dem Inneren des Hauses stattfindet. Und das heißt eigentlich für dich, wenn du da drin wohnst, dass du permanent deine Fenster aufreißen musst. Ja? Also 3-4 Mal am Tag lüften ist eigentlich ein Muss. Aber seien wir mal ehrlich, also ich persönlich würde es nicht hinkriegen, das kann ich dir ganz klar sagen. Und wir haben jetzt hier eben dementsprechend eine Lüftungsanlage, die das für uns übernimmt. Mhm. Ja? Also solche Dinge eben, also einem Dinge abnimmt, die gemacht werden müssen. Das ist schon mal ein Teil von Smart.
Genau, also im Endeffekt ist es ein Gebäude, ein Zuhause, in dem sich viele verschiedene Geräte intelligent verhalten, ja, die irgendwie miteinander kommunizieren können. Es ist eben nicht nur das Licht, was man irgendwie mit einer App ein- und ausschalten kann, es ist immer auch die Kombination aus mehreren Sachen. Ja, also ich will eben, was weiß ich, in Abhängigkeit des Sonnenstandes irgendwas machen oder ich will, wenn das Fenster aufgeht, irgendwas anderes haben. Also es müssen mehrere Gebäudeteile, mehrere Gewerke sozusagen miteinander reden können. Und dann wird ein Zuhause erst smart. Also es ist, sind nicht diese Insellösungen, die du gerade beschrieben hast, ne, dass ich, was weiß ich, ist schön, dass meine Heizung jetzt eine App hat, ja, und ich die Heizungs-App benutzen kann. Und ist auch schön, dass ich irgendwie Lichter habe und dafür eine Licht-App habe. Und schön, was weiß ich, dass ich dein Lüfter kannst du, hat vielleicht auch eine App, ja, und dann kannst du noch den Lüfter steuern. Lustig wird's aber erst, wenn die alle miteinander reden können. Und dann wird das Haus smart. Also ich bin immer auch ganz vorsichtig, wenn jemand sagt, ich habe ein Smart Home, ich kann meine Lichter steuern, sage ich, ja, ist schön.
Ich kann vor allem von unterwegs meine Lichter steuern.
Ja, herzlichen
Glückwunsch.
Super, toll. Geht bei mir auch, wenn ich eine VPN-Verbindung aufbaue, aber ja, ist sicher schön, aber alleine also, macht es kein Haus smart.
Was sehr schön ist, du hast gerade die Heizung erwähnt. Hm. Und wenn man sich so die Geschichte des smarten Zuhauses und gerade eben im Eigentum und nicht in der Industrie sich anschaut, dann ist die Heizung das, was schon am längsten in Anführungszeichen smart ist, also wirklich eine programmierbare Steuerung enthält und so Sachen. Das ist auch in vielen alten Gebäuden schon verfügbar, gerade wenn man schon eine Zentralheizung eben hat. Und ich rede jetzt von alten Gebäuden, also 20 Jahre. Vor 20 Jahren war das schon mehr oder weniger Standard, dass man eine Zentralheizung eingebaut hat. Und genau diese Dinge sind heute eben auch auf andere Gewerke übergesprungen, dass man eben nicht nur die Heizung programmieren kann. Und für mich ist die Programmierung der Heizung eigentlich auch noch nicht smart. Es ist schon ein Weg in die richtige Richtung, aber es ist nicht das, was ich mir wünschen würde von einem Smart Home. Eigentlich sollte es an der Stelle wirklich auch intelligent agieren und selber einschätzen können. Wenn ich der Heizung mitteile, hier, ich fahre jetzt für eine Woche in Urlaub, dann soll die Heizung für mich entscheiden, lohnt es sich auf 20 Grad abzusenken oder auf 16 Grad oder vielleicht sogar ganz abzuschalten, weil draußen eh warm ist oder ja, solche Dinge. Ja, ich meine, die Heizung hat das ja schon lange so übernommen, dass man einen Außenfühler hat, einen Innenfühler und je nach Temperaturen die Heizung dann anspringt und lauter so Dinge. Aber man könnte das halt noch weiterführen. Und das ist ja der Reiz eigentlich daran auch, warum wir das wahrscheinlich auch machen, dass man eben diese ganzen Sachen miteinander vernetzt und mehr Intelligenz da reinbringt.
Genau. Also wir haben die vernetzten Geräte, ne? Heizung haben wir gerade schon erwähnt, Licht haben wir erwähnt, können aber auch Kameras sein, Bewegungsmelder, Sensoren an den Türen und Fenstern und dann auch so Haushaltsgeräte, Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine, ja, die ist bei uns beiden, weiß ich, auch smart. Zumindest ist sie vernetzt. Ob sie smart ist, lässt sich noch, müsste man noch an unserer Definition sozusagen arbeiten. Aber zumindest ist es schon mal ein vernetztes Gerät. Dann müssen wir eine zentrale Steuerung haben. Da kommen wir auch gleich noch auf Möglichkeiten, wie man das macht. Ne, klar, irgendwie bringt jedes Gerät seine Cloud mit. Aber das ist ja dann noch nicht eine Vernetzung oder eine Steuerung, eine zentrale Steuerung untereinander.
Um genau zu sein, ist es sogar ein großes Problem, dass jeder Hersteller meint, da sein eigenes Süppchen kochen zu müssen. Klar, die wollen natürlich ja einen Vendor-Lock haben. Sie wollen gerne ihre eigenen Produkte vermarkten. Aber sie übersehen in der Regel auch, dass sie gar nicht den gesamten Markt bedienen an Geräten. Das ist das eine. Und teilweise eben auch nicht unbedingt die passende Lösung für jeden haben. Mhm. Ja. Und dementsprechend diese Kommunikation zwischen verschiedenen Herstellern und sowas, auf die wollen wir ja gleich dann zu sprechen kommen, aber das ist ein zentraler Bestandteil, damit das überhaupt erstmal möglich wird, ein ordentliches Smart Home zu bauen.
Genau, also wir haben dann zentrale Steuerung und was man eben noch hat, ist eben diese Automatisierung und dieses, ja, so ein bisschen denken in Szenarien, ja, also was weiß ich mache jetzt Kinomodus und dann müssen halt 3, 4, 5 Sachen passieren, keine Ahnung, vielleicht wird die Temperatur im Raum hoch oder runter, es geht ein bestimmtes Licht an, es fährt, der Beamer geht an und die Leinwand fährt runter und was auch immer, ja, aber das passiert halt automatisch, wenn ich einen Knopf drücke und nicht, dass ich jedes von diesen Dingern einzeln steuern muss oder ich verlasse das Haus oder das Haus weiß dann, ich war vielleicht der Letzte, der es verlassen hat, ja, weil es ganz genau weiß, wer gehört zu mir und sind die jetzt alle weg? Und wenn ich der Letzte war, geht halt alle Lichter aus und keine Ahnung, die Heizung fährt runter und dies und jenes, ja. Dafür müssen aber alle von diesen Geräten miteinander sprechen können. Bei mir geht jetzt übrigens hier gerade automatisch das Rollo runter, weil ich eingestellt habe, es ist 19 Uhr, ja, und ich sage, die Kinder müssen schlafen gehen. Das ist jetzt natürlich fast ein bisschen blöd, weil es ist heute noch hell draußen. Im Winter ist das immer ganz schön. Das ist an der Stelle, wo sich meine Frau dann immer ein bisschen aufregt, dass ich das... ja, ich könnte das noch intelligenter machen an der Stelle.
Das wollte ich gerade schon, also, aber da können wir gleich nochmal drauf kommen, also.
Genau, manche
Steuerung und so Sachen, ja.
Manche Sachen kann man auch noch besser machen, aber es war jetzt so ein typisches Ding. Ich habe halt programmiert, dass um 19 Uhr alle Rollos runtergehen. Ja.
Sehr hart gecodet, sehr schön.
Ja, das, ja, war aber, Kinder waren noch klein und 19 Uhr sollten die früher noch ins Bett. Ja, jetzt könnte man das mal ein bisschen optimieren. Beziehungsweise, ich hatte das auch erst in Abhängigkeit vom Licht. Das war dann aber auch blöd, wenn es erst um 22 Uhr dunkel wird. Wenn die Kinder dann schon schlafen sollten. Also ja, man muss eine Menge bedenken und viel ausprobieren.
Genau. Aber da kommen wir vielleicht mal erstmal zu den verschiedenen Technologien, weil wir haben ja jetzt,
genau,
also du hast jetzt schon erwähnt, Rollladen, Heizung, alles Mögliche.
Genau.
Das,
aber
was die meisten
automatisieren,
eigentlich,
ne, das ist gehört mit zum Smart Home, einfach um nochmal zu sagen, oder wie du gesagt hast, es ist nicht nur ein Smartphone, was irgendwie was steuert, sondern es sind eben die Geräte, es ist eine zentrale Steuerung und es ist eine Automatisierung und so ein, ja, was habe ich für ein Problem und was muss eigentlich alles laufen, damit dann, damit ich so, mich wohlfühle oder wie du es vorhin formuliert hast.
Vielleicht müssen wir da nochmal einhaken. Eine zentrale Steuerung ist es nicht zwangsläufig. Ja, das ist auch so ein bisschen, also man hat in der Regel nochmal zusätzlich eine zentrale oder so ein Single Point, wo man noch mehr rausholen kann. Aber an für sich gibt es auch Lösungen, wo man eben dezentral arbeiten kann, wo die Logiken eben auf den Geräten direkt gespeichert sind. Da kommen wir jetzt auch dann direkt in die Technologien halt mit rein. Von dem, was ich jetzt spreche, ist KNX eben ein Standard. Dort werden eben die Applikationsprogramme oder die Logik, die dahinter steckt, die Kommunikationsadressen, die rausgesendet werden oder auf die gehört werden müssen von diesen Geräten, werden eben auf dem Gerät direkt gespeichert. Das hat den großen Vorteil an der Stelle, dass wenn ein Gerät kaputt ist, trotzdem noch alle anderen Sachen funktionieren im Haus. Ja, was jetzt bei so einer Zentrallösung, wenn die Zentrale kaputt ist, dann geht auf einmal das Licht nicht mehr an oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Lässt sich teilweise halt, also KNX ist jetzt auch nichts, was man einfach so nachrüstet. Deswegen, das, was die meisten Leute, glaube ich, kennen, sind eben die Philips Hue-Lampen letzten Endes kennen die Leute es oftmals wahrscheinlich eher unter Philips-Lampen oder generell diese Lampen, die man bei IKEA oder sowas bekommt, das sind alles Zigbee-Geräte, ja, die leider, also die eigentlich miteinander sprechen können sollen und das auch zum Teil tun, aber nicht immer im vollen Funktionsumfang, herstellerübergreifend. Zum Beispiel gab es lange Zeit, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, die Einschränkung, dass man die Lichtschalter für die Zigbee-Philips-Lampen nur mit den Philips-Lampen nutzen konnte oder umgekehrt man keine anderen Schalter an diese Lampen anlernen konnte. Ja, das ist jetzt, das wären jetzt schon mal zwei Standards, KNX und Zigbee. Zigbee ist halt ein Funkstandard, KNX gibt es auch einen Funk, KNX RF, Aber KNX ist erstmal eigentlich eine kabelgebundene Variante und das ist halt zum Nachrüsten eher nicht geeignet. Das ist mehr für eine Sanierung oder dann für einen Neubau.
Genau, aber das muss man sich halt auch gleich überlegen, ne? Ob man das machen will oder nicht oder ob man gleich beim Bauen das haben will oder nicht, weil genau, das legt man halt neben die Stromleitungen oder an einigen Stellen, wo man normalerweise dann einen Schalter, also wo jemand klassisch, wenn er klassisch Strom legt, da ja dann auch Stromschalter hinlegen würde, also so wie es im klassischen Haus ist, ne, da fließt ja auch wirklich der, ließen die 230 Volt wirklich zu einem Schalter und dann zur Lampe. Wenn ich KNX nehme und mein Licht über KNX schalten will, dann baue ich das an der Stelle schon ganz, ganz anders. Dann muss ich andere Kabel an die Stellen legen, wo Schalter hinkommen. Die funktionieren dann völlig anders und genau. Auch wie ich das Licht schalten will, also wo das Stromkabel fürs Licht hingeht, das geht vielleicht einfach an ganz andere Stellen dann hin.
Ja, vielleicht um das mal gerade abzuhaken, das Thema mit dem KNX, also wir kommen später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, weil sowohl Ingo als auch ich das in unserem Bauprojekt berücksichtigt haben, aus verschiedenen Gründen, aber wenn man jetzt eine KNX-Planung macht es wenig Sinn zu sagen, ja, ich möchte gerne zentral oder über Smart Home meine Rollläden schalten, aber das Licht nicht oder so Sachen. Also es macht, ja, macht in dem Moment keinen Sinn, weil dann ist der Mehraufwand sehr viel teurer. Wenn man jetzt aber eben All-In geht und alles über KNX steuert, dann kann dieses Projekt relativ kostengünstig, in Anführungszeichen, also es kostet natürlich etwas mehr als eine Standardverschaltung, aber es kostet nicht viel mehr. Ja, also da, es wird günstiger, umso mehr man mit reinnimmt, sagen wir es mal so. Ja.
Genau, weil aber dann, trotzdem ist KNX ziemlich viel Aufwand, das muss man wollen. Ich würde es wahrscheinlich wieder machen. Also ich hatte mir das ja damals auch, weiß ich nicht, wir können ja kurz nochmal Motivation sozusagen, warum haben wir das überhaupt gemacht? Ich hatte mich damals auch lange informiert, weil ja, KNX ist halt ein proprietärer Standard auch, ja, ist jetzt nicht Open Source irgendwie alles. Und ich kann es auch nur mit Windows-Software.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht ganz richtig. Also der Standard selber ist offen.
Ja, aber du kannst
das
ihn nicht
Problem
selber implementieren.
Ist aber,
du kannst,
genau,
nicht,
das
du musst dafür Lizenzgebühren bezahlen. Und das würde ich sagen.
Das stimmt auch nicht mehr ganz. Da gibt es eben das OpenKNX-Projekt.
Okay.
Also es gibt auch da offene Varianten. Aber was leider halt trotzdem nicht der Fall ist, du kommst nicht um die ETS rum. Das genau. Ist leider ein Teil, der halt, also das Programm, mit dem man eben die KNX-Geräte parametriert, das ist proprietär und kostenpflichtig und leider auch nur für Windows verfügbar.
Genau. Wieder. Es gab nämlich eine Zeit lang eine Version für Linux, aber die haben sie wieder eingestellt. Ja, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Ich traue dem auch immer noch hinterher. Aber ja, genau.
Ja, meine Motivation kann man vielleicht mal kurz, also ich mache das jetzt schon, ja, mindestens 10 Jahre, dass ich meine Wohnungen, die ich bewohnt habe, weitestgehend automatisiere. Angefangen hat das, oder so richtig angefangen habe ich damit eigentlich, als ich in einer Mietwohnung war und wir hatten dort sehr große, einfach verglaste Fenster. Es war im Winter sehr, sehr kalt. Wir hatten im Wohnzimmer eine Heizung, die entweder an oder aus war. Also im wahrsten Sinne des Wortes, sie war entweder heiß oder kalt. Das so ähnlich war es auch im Schlafzimmer und dann ist man wochenends auch häufig weggefahren. Wir waren früher Wochenends häufig unterwegs und dadurch, dass dieser Raum oder diese 50 Quadratmeter Wohnung, die hat sich extrem schnell abgekühlt. Wir hatten 3 Seiten, die nach draußen gingen, und davon waren 2 Seiten fast vollständig mit einfach verglasten Fenstern zu, die noch nicht mal ganz dicht waren. Und dementsprechend habe ich dann eben aus diesen einzelnen Heizkörpern eine Zentralheizung gebaut, indem ich eben alle Heizkörper, die Thermostate ausgetauscht habe durch Funkthermostate. Das war nochmal ein separater Standard, der auf dem 800 noch was Megahertz Bereich sendet. Und genau, da habe ich, wie gesagt, eine Zentralheizung gebaut, hatte dann mittendrin einen Temperaturfühler und hat einfach alle Heizungen zusammengesteckt und habe gesagt, hier, da will ich die Temperatur haben. Und die hat dann halt eben immer auf und zu gefahren und hat dann geregelt, dass es nicht zu heiß oder zu kalt wird. Und wenn ich wochenends weggefahren bin oder auch unter der Woche, wenn wir auf die Arbeit gefahren sind, haben wir dann automatisch die Temperatur absinken lassen, was auch innerhalb von 20 Minuten der Fall war, da wir eigentlich mehr die Umwelt geheizt haben als das Haus selber. Aber es hat halt eben enorm viel gebracht. Wir hatten ein angenehmes Wohngefühl, als wir drin waren, und wenn wir gegangen sind, mussten wir nicht irgendwie noch manuell irgendwas umstellen, abgesehen davon, dass man die Heizung nicht steuern konnte. Man hätte die ganze Zeit neben dran sitzen müssen. Ja, das war so das erste richtig coole Projekt, was ich umgesetzt habe, dann mit Smart Home. Und dann eben so Kleinigkeiten wie Fernseher integriert oder so. Das habe ich schon vor über 10 Jahren jetzt gemacht, das Ganze. Und ja, das ist schon immer so ein zusätzliches Hobby zu Linux und alles gewesen. Und dementsprechend war klar, als wir hier angefangen haben zu sanieren, dass ich alles eben direkt auf Smart Home auslegen werde, beziehungsweise auf die Vernetzung.
Genau, ich habe auch mit Heizungsthermostaten angefangen. Das waren noch diese Fritz-Deckt-Dinger, auch in der Mietswohnung, und dann halt angefangen, so ein paar Lampen zu integrieren und dann, ja, kleine Steuerung und sowas, aber nicht groß darüber hinaus. Und als wir dann ein Haus gekauft haben, ja, stand ich halt vor der Entscheidung. Ich wollte auf jeden Fall die ganze Stromverkabelung neu machen. Und klar, als Technik-Enthusiast will man das auch alles selber bauen und alles selber machen. Und eben, hatte ich ja gerade schon erwähnt, KNX, ist trotz allem irgendwie eine proprietäre Lösung, und da war dann immer die Frage, ja, macht man es oder macht man es nicht. Hatte mich dann auf einem Chaos Communication Congress mal mit ein paar Leuten zusammengesetzt, und die haben alle gesagt, wenn du kannst, mach, ja, weil die Chance hast du nie wieder, und hab das dann auch entsprechend umgesetzt.
Also ich hatte ja auch diese Überlegung und hatte ursprünglich überlegt, mir mit SPSen zu behelfen, die dann halt eben komplett selber programmiert werden, aber bin was ein Glück davon nochmal abgekommen und bin auf KNX eben aufgesprungen. Mir war halt auch ein Dorn im Auge, dass man halt da diese ETS hat, aber das Tolle ist halt einfach, diese Geräte, die sind ziemlich ausgereift, sie sind sehr stromsparend, die man für KNX bekommt. Diese dezentrale Lösung, die man da hat, ist einfach klasse. Das heißt, einem geht eben nicht das Licht aus, wenn gerade mal die Smart Home Zentrale nicht läuft. Wir reden die ganze Zeit von Smart Home Zentralen. Vielleicht sollten wir das auch nochmal gleich
aber ansprechen. Aber gerade weil du gesagt hast, das Licht geht nicht aus. Also das ist so ein typisches Vorurteil, wo ich immer lachen muss. Was machst du, wenn der Strom weg ist in deinem Smart Home? Denk mir,
ja,
was machst du, wenn dein Strom weg ist im Haus und das Licht geht nicht mehr?
Ich sage immer, ich mach's gleiche wie du. Ich setze mich mit einer Kerze auf. Aber ja, das ist, ich habe keine Ahnung, was die Leute sich da immer vorstellen. Ja, also genau.
mittlerweile kann ich ja sagen, passiert gar nichts, weil dann meine Solaranlage hier Inselschaltung macht und ich habe noch Strom, während die Nachbarn ohne Smart Home, ohne Solaranlage im Dunkeln sitzen. Aber da, ja, nee, wenn es bei mir dunkel ist, ist bei dir auch dunkel. Ist halt ja so.
Das ist immer sehr, sehr witzig. Aber,
ja, aber Standard-Argument.
Ich hatte jetzt die Tage, ich hatte das lustigerweise hier im Haus jetzt schon gehabt, dass einmal das Licht nicht schaltbar war. Kommen wir auch gleich nochmal dazu, warum dem Ganzen so passiert ist. Aber da wollte ich eigentlich erst später bei den Lösungen dazu kommen. Aber die Smart Home Zentrale war aufgrund von Netzwerkumbauten, die ich am Abend vorher gemacht habe, am nächsten Morgen dann nicht mehr erreichbar, weil die Fritzbox eben alle Geräte neu connecten lässt in der Nacht. Und dann war auf einmal das Gerät wieder in der Fritzbox und nicht in, oder nee, Quatsch, das Gerät war nicht mehr in der Fritzbox, sondern dann in dem anderen Router, da wo es eigentlich auch hin sollte. Und ja, da war, ich war noch nicht fertig. Ich hatte am Abend vorher halt angefangen, das zu machen und hatte noch nicht alles abgekoppelt. Hab gedacht, ey, kannst du morgen früh weitermachen, und dann saß man am nächsten Morgen im Dunkeln.
Tja.
Tja, genau.
Passiert.
Das, was man eigentlich mit KNX nicht haben wollte, genau. Aber ich komme gleich da, also ich löse das noch auf gegen Ende. Das ist der Cliffhanger.
Okay. Wir waren jetzt bei den Technologien. Also KNX ist eine Busverbindung, also wirklich mit Kabeln. Ja, gut, man kann KNX mittlerweile auch über Funk machen, aber weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee, KNX über Funk nicht und auch nicht über IP. Also es gibt beide Varianten, wobei KNX IP, soweit ich weiß, eher der KNX RF Standard, der scheint wohl stärker am Kommen zu sein.
Genau. Also, aber wenn wir hier über KNX reden, meinen wir immer diese meistens grünen Kabel, Twisted Pair, wovon man, also meistens sind
genau,
vier
Klingelgrad-Kabel, ja, die genau getwistet sind, genau.
Ah, meistens brauchen wir nur zwei davon. Dann haben wir noch sowas wie DALI. Ich weiß nicht, ich hab's nicht dabei. Du hast es wahrscheinlich auch nicht. Man kann Lichtschaltung damit machen. Doch, du hast DALI.
Und ich habe hier dieses Haus direkt komplett, also ich hab DALI, sowohl KNX als auch DALI pro Raum.
Okay.
Es ist ja nur ein fünfadriges Kabel. Ja, also ich habe halt eben fürs Licht ein fünfadriges Kabel gelegt und habe dann eben grau und schwarz auf DALI plus und minus gelegt und habe damit die Möglichkeit, eben überall DALI-Geräte auch einzusetzen, und ich habe auch einige im Einsatz. Also DALI ist auch wieder ein kabelgebundenes System, was eben auf, also gibt auch einen Funkstandard dafür, aber es ist primär ein kabelgebundenes System für Licht. Steuerung. Dann gibt es noch DMX und 0 zu 10 Volt und keine Ahnung. Also da gibt es verschiedene Sachen für die Lichtsteuerung. Kabelgebunden wären wir noch bei Modbus. Das wird viel verwendet für PV-Anlagen, für Akkus, für die Wallboxen noch und so Sachen. Teilweise auch für Heizungen. Da kommt das, glaube ich, sogar her, gell?
Also, da fragst mich jetzt was, aber genau.
Ich glaube,
und Modbus gibt es ja auch wieder in zwei Ausführungen, aber es ist in dem Sinne auch immer drahtgebunden. Genau. Was haben wir noch? Drahtgebunden, OneWire.
Stimmt, OneWire. Hast du da was im Eingesetzt?
Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Das, so wie DALI habe ich das abgewählt, weil ich gesagt habe, ich muss mich jetzt auf eine Sache erstmal konzentrieren und die erstmal umsetzen. Und nicht noch 10 andere anfangen. Wäre eigentlich sinnvoll gewesen, so kleine Temperatursensoren und sowas macht man mit OneWire.
Sind halt scheiße billig, also Entschuldigung, ja, aber sind genau echt super billig und sind super, super einfach einzusetzen. Ich habe OneWire lustigerweise im Einsatz, aber nicht verdrahtet übers Haus leider. Ich habe mir meine Brauchwasserwärmepumpe smart gemacht und dort habe ich OneWire. Dort habe ich OneWire Temperaturfühler an einem ESP dran. Also letzten Endes habe ich OneWire Geräte im Einsatz, aber leider nicht übers Haus vernetzt.
Okay. Gut, das waren die Sachen, die man quasi mit Draht macht. Modbus, weiß nicht, müssen wir noch mehr zu Modbus sagen?
Es ist ein ausgereifter alter Standard, der teilweise noch verwendet wird und oder sehr viel noch verwendet wird. Wenn man Glück hat, haben die Hersteller das ordentlich dokumentiert und in der Regel findet man aber zu gängigen Geräten auch die Libraries zum Auslesen vom Bus. Ja.
Genau, das ist manchmal ganz schön anstrengend, aber ja. OneWire macht da nicht richtig Spaß. Was wir noch sonst haben, ist CAN-Bus manchmal, Heizungen können das, aber ja, sonst.
Und was wir vielleicht nicht außen vor lassen sollten, ist natürlich TCP/IP, ja, also RJ45 Kabel fürs normale Netzwerk und da gehen natürlich auch andere Geräte dran.
Ja,
und drüber.
Genau, also ja, LAN-Kabel legen muss man als Datenleitung definitiv auch machen, wenn man, egal, wenn man Haus baut oder auch selbst in der Wohnung, würde ich das wahrscheinlich machen. Das waren die datengebundenen Leitungen, dann haben wir die Funk, du hast vorhin schon einmal Zigbee erwähnt, wegen den Glühlampen und so, gibt's aber auch noch ein paar andere. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang viel mit Z-Wave gemacht, ist ähnlich wie Zigbee auf einer anderen Frequenz zwar, funkt auf einer anderen Frequenz, ist aber auch so ein Mesh-Netzwerk, also sowohl Zigbee als auch Z-Wave sind so Mesh-Netzwerke.
Ja bei Z-Wave immer der Meinung, dass das eher so ein US-amerikanisch verbreiteter Standard ist und weniger hier.
Nee, kann ich eigentlich so nicht sagen. Also gut, in Amerika weiß ich nicht, wie das verbreitet ist oder nicht. Du kommst mit Z-Wave weit, also zwischen einem Gerät und dem nächsten kann eine längere Strecke sein. Aber du kannst nicht so viele Mesh-Geräte hintereinander hängen. Also das ist so Vor- und Nachteil von Zigbee versus Z-Wave. Du hast aber mit zum Beispiel Fibaro, ich glaube, das ist ein polnischer Hersteller, ziemlich große, ist ein polnischer Hersteller, einen Hersteller, der ziemlich viel macht, egal, also auch Rollladensteuerung, auch lauter Sensoren, Präsenzerkennung und sowas alles. Also da gibt's und haben auch eine Smart Home Zentrale sozusagen. Also da gibt's schon einiges. Und ich glaube, haben auch ein paar größere deutsche Hersteller, Z-Wave, im Portfolio. Noch eins, irgendein Lampenhersteller war, glaube ich, auch noch dabei.
Ja, wie gesagt, also das war nur das, was bei mir, ich habe immer Z-Wave irgendwie immer ausgeblendet. Das heißt, du hast damit angefangen. Ich hatte mit eben so einem, den 800, schieß
also
mich.
Eigentlich gar nicht. Z-Wave
833 ist Megahertz sind das, glaube ich, gell, die Sensoren.
Bei was?
833 Megahertz sind die Sensoren. Das ist auch irgendwie so ein Funkkanal, der benutzt werden darf.
Bei was jetzt? Bei Zigbee oder bei Z-Wave?
Das war so ein Standard, den ich für die Heizungskontakte hier hatte.
Ja, okay, du hast ja ein paar, die sozusagen immer benutzt werden können, wie 2,5
Megahertz. Du hast noch den 433 Megahertz, gibt's ja auch noch. Das sind dann diese Türöffner für Garagentore und so ein Kram. Ja.
Also gerade
dann haben wir noch Bluetooth.
Ja, nur mal bei Zigbee noch, also es ist eher tatsächlich, Z-Wave ist eher ein europäischer Standard, so kommt dänische Unternehmen, Danfoss, Schneider Elektrik, also ist eher schon eher, die Allianz hat ihren Sitz in Kalifornien, na vielleicht deswegen, okay. Aber genau,
ich habe das einfach über YouTube, über die ganzen Kanäle, wo ich da immer schaue, das sind halt alles Amis, ich gucke nicht so viele deutsche Kanäle, wenn es um Hausautomatisierung geht. Die Amis sind da einfach ein bisschen offener, habe ich das Gefühl. Es gibt hier auch ein paar gute deutsche Kanäle, so ist es nicht, aber ich gucke meistens halt die englischsprachigen.
Ja.
Deswegen also, komme ich da halt so.
Ich hatte dann tatsächlich Lampen und auch meine ersten Sensoren und so alles auf Z-Wave-Basis, bevor ich und die Heizungssteuerung war. Das hast du gerade schon erwähnt. Bluetooth, ne? Bluetooth Low Energy. Das ist auch sowas, diese ganzen Fritz-Geräte, aber auch noch ein, zwei andere Hersteller.
Die Fritz-Geräte sind doch auf Deckt-Basis oft.
Ja, stimmt.
Auch.
Deckt.
Ja.
Ja, Deckt. Aber auch irgendwie Deckt Low Energy oder sowas, ne? Stimmt.
Nicht Bluetooth, da Deckt, packt ja mich zu viel. Also ja. Ich weiß, ich hatte mir ein Deckt-Gerät von der Fritz-Box, also von Fritz gekauft, für die Waschmaschine zu triggern, die im Keller stand, weil das Problem da war, dass, ja, wenn die im Keller steht, zwei Stockwerke tiefer, du kriegst nicht mit, wenn die fertig ist. Und wir hatten in dem Mietshaus eine Rentnerin als Nachbarin, die sich halt echauffiert hat, wenn wir die Wäsche zu oder wenn die Waschmaschine zu lange nachgelaufen ist, weil wir so eine Miele-Waschmaschine hatten, die halt die Wäsche immer geschaukelt hat. Und dann habe ich dann halt so ein Deckt-Ding geholt, was erkennt, wenn die Waschmaschine fertig ist und sie nach ein paar Minuten dann auch ausschaltet.
Ja, so mache ich das bei unserer tatsächlich auch immer noch. Also da hängt immer noch so ein Fritz-Deckt-Ding dran und misst halt Strom und wenn unter so und so viel, dann schalte die Steckdose aus.
Ja, dafür habe ich jetzt die kompletten Haushaltsgeräte, also Hauswirtschaftsraum und Küche, da sind die ganzen Großgeräte an einem Stromzähler dran, also an so einem Stromzähler KNX-Gerät.
Ja.
Also jedes Gerät an einem eigenen Kanal und somit kann ich dann da alle Steckdosen ein- und ausschalten, wie ich das halt gerade für richtig halte.
Ja.
Nutze ich lustigerweise auch schon an einer Stelle für die Mikrowelle, aber da können wir gleich noch zukommen. Genau, wir haben jetzt Deckt. Bluetooth ist so ein Standard, der, glaube ich, viel benutzt wird, weil es halt einfach ist, auch für die Hersteller.
Genau,
ist im Smartphone direkt integriert. Es ist relativ leicht, dann die Geräte einzubinden in sein eigenes Netz. Bluetooth Low Energy bietet ja auch so eine Meshing-Funktion. Und du hast es halt eben in den Smart Home Hubs, so wie Alexa oder diese Google Geräte hast du halt eben Bluetooth auch mit integriert und dann sind die Sachen direkt kompatibel. Ähnlich auch zu Wi-Fi. Wi-Fi wird auch sehr viel verwendet, gerade für diese Nachrüstlösungen. Ist was ich auch oft im Einsatz hatte, gerade so diese Shelly-Geräte sind sehr praktisch. Kann man hinter die Steckdose packen, wenn man eine tiefere Dose da drin hat und somit dann eben seine Steckdosen schaltbar machen. Oder was ich auch schon gemacht habe, ist elektrischen Rollladen darüber hoch und runter fahren zu lassen, automatisiert. Und dann gibt es noch etliche weitere Funkstandards. Also ich denke, wenn wir da alle aufzählen, ist der Podcast voll. Noch zu erwähnen wäre vielleicht LoRa.
Mhm. LoRaWAN.
Weil das eben so ein Low Energy, Long Range Funkstandard ist. Der wird eher weniger fürs Zuhause verwendet, mehr eigentlich für Sensoren, die immer irgendwo auf dem Feld hat oder so Sachen. Also die halt wirklich abseits von einer Stromquelle laufen sollen, aber eben Daten über eine längere Strecke auch versenden. Beispiel, was ich hier im Nachbarort habe, da gibt es mitten im Feld einen abgesteckter Bereich, wo Hühner hausen. Und der Besitzer, der hat dort auf dieser Hütte eine kleine PV ein kleines PV-Panel mit einer Wetterstation. Und diese Daten von dieser Wetterstation und sowas, die sendet der letzten Endes über diesen LoRa-Standard, um eben ja aus dem Feld auch direkt das Wetter zu bekommen. Mhm. Genau. Dann hat man vielleicht in der Vergangenheit oder jetzt gerade in der letzten Zeit viel von Meta gehört, was ja kein direkter Funkstandard ist. Das ist ja mehr diese Brücke, die es da gibt. Oder ist Meta der Standard und Thread die Brücke? Ich bin mir immer nicht so sicher, muss ich gestehen.
Gut, ich benutze Meta tatsächlich nirgendwo, aber genau, es sollte so ein übergreifender Standard sein und benutzt Thread oder Wi-Fi oder sowas alles im Hintergrund, ne? Also
genau, ja, so rum war es, glaube ich, ja.
Dass du irgendwie, egal, ob du jetzt, keine Ahnung, die IKEA-Teile oder die sowieso Teile von irgendjemand einsetzt, egal, ob
also
die Wi-Fi sprechen oder was auch immer, die sprechen dann alle Meta und Meta wurde dann so als Update auch irgendwie draufgespielt.
Genau, also das ist letzten Endes nochmal so ein Versuch der Hersteller, den Standard zu standardisieren. Also die vielen verschiedenen Standards, die es halt gibt. Also Meta kann auch, können auch die Wi-Fi-Geräte, die Shellys können das, glaube ich, mittlerweile auch schon sprechen. Dann die Zigbee-Geräte kann man dort mit integrieren und sowas. Und da wird halt echt einfach auch geschaut, dass man da eine Interoperabilität endlich herstellt, die eben notwendig ist, damit das Ganze auch großflächig genutzt wird.
Genau. Also ja, egal, was die Geräte als Technologie dort runtersprechen, sozusagen, die sprechen alle die einheitliche Meta-Standardsprache dann und sollen damit steuerbar sein. Genau.
Genau. Dann würde ich mal sagen, wir skippen mal die, also, naja, du hast hier noch SIP drin stehen.
Weiß ich gar nicht, hast du bestimmt reingeschrieben.
Oh, das hatte ich reingeschrieben. Das kann auch sein, ja. Das passt. Das ist grün, das ist meine Farbe, ja, hast recht. habe ich zum Beispiel jetzt hier im Einsatz für die Türklingel.
Ja, ja.
Also wir haben halt hier auch keine normale Türklingelvertratung, sondern da liegt Netzwerkkabel und das Ganze läuft dann über SIP. Ich habe hier zwei Monitore im Haus hängen und das wird irgendwann noch ein dritter folgen, weil wir haben halt drei Etagen, die durch die Art und Weise, wie sie miteinander verbunden sind, ist es nicht so, dass man dann oben unterm Dach hört, was in den anderen Etagen läuft und sowas. Und deswegen haben wir eben uns dazu entschlossen, so eine verteilte Klingellösung dann auch einzusetzen. Man kann sich auch auf seinem Smartphone anrufen lassen dann oder sowas. Das geht auch. Genau, aber das wäre jetzt auch noch der letzte Kommunikationsstandard. Das nächste wäre ja, gehört eigentlich nicht dahin. Deswegen kommen wir jetzt zu den Zentralen, zu den Smart Home Zentralen.
Zu den Brains sozusagen, zu den Gehirnen, die alle Technologien zusammen verwabern können, dass die dann auch sinnvoll miteinander
zusammenbringen wollen. Ja, ja, genau. Und da kommen wir auch in diesen Open-Source-Sektor halt rein. Also die ganzen Standards, die wir jetzt vorher besprochen haben, sind zum Teil proprietär. Sie sind mit Lizenzgebühren behaftet, wie auch immer. Also es ist nicht alles offen, was man dort so findet. Zumindestens mal von, dass man es irgendwie selber realisieren könnte oder so. Aber bei den Zentralen gibt es eben, bei den Smart Home Zentralen gibt es einige Open Source Systeme und sowohl Ingo als auch ich setzen dort verschiedene ein. Da hast du dich mittlerweile durchgerungen. Da zurückzugehen, okay.
Also genau, gibt mehrere, weiß ich nicht, soll ich mit meiner zuerst mal anfangen oder?
Oh, ich hätte jetzt fast gesagt, wir starten mal mit denen, die wir nicht benutzen.
Ah, okay, nur dann starten wir mit denen, die wir nicht benutzen.
Ich hatte FHEM oder FEM oder wie man auch immer es schimpft, das hatte ich ehrlich gesagt als allererstes Mal im Einsatz.
Echt?
Also mit dem habe ich angefangen.
Das ist das Ding, was in Perl geschrieben ist, ne? Ja.
Es ist eine grauenvolle Software aus meiner Sicht. Es ist super mächtig und es gibt auch viele Menschen, die damit richtig gut klarkommen, weil sie einfach damit aufgewachsen sind.
Genau, das ist so das allererste, auch als ich mich mal kurz damit beschäftigt hatte, ich gedacht, ja, wenn man nichts anderes finden würde, würde man das heutzutage wahrscheinlich noch einsetzen. Gott sei Dank gibt es mittlerweile bessere Sachen. Aber, oder man steht auf Perl, kann auch sein. Ist ja, eher auch was aus Deutschland kommt, hat auch einen deutschen Verein im Hintergrund, benutzt auch immer noch SVN, wie ich gerade sehe. Also es ist, ihr könnt euch das vorstellen.
Ja, also das war zum Beispiel auch, also das Mitwirken ist halt auch nicht so einfach, weil es nicht auf GitHub gehostet ist und so Sachen.
ist geil.
Ja. Ja. Also es war nichts, was ich jetzt als nutzerfreundlich ansehen würde. Es ist auch von der Optik sehr altbacken. Man einfach mal eingeben FHEM und dann kann man sich mal die Screenshots anschauen. Es kann sein, wie gesagt, also das vielleicht nochmal vorweg. Also ich habe zum Beispiel angefangen, nachdem es halt einfach mehr Systeme gab, zu sagen, okay, welche Programmiersprache gefällt mir, und haben mich eben auf danach orientiert. Ja? Also ich schaue immer so ein bisschen, welche Programmiersprache steckt denn dahinter. Und das ist der Grund, warum ich mich jetzt dann für meine Lösung entschieden habe. Aber wie gesagt, mit FAME habe ich angefangen.
FHEM, ja, ich glaube, das war eine Zeit lang, war das auf Fritzboxen auch drauf, irgendwo im Hintergrund oder irgend sowas. Also es gab auf jeden Fall einen Grund, dass ich mir das mal kurz angeguckt habe. Es kann natürlich auch diese ganzen Protokolle und an diese ganzen Technologien, die wir gerade besprochen haben, also kann man durchaus einsetzen. Wir machen es in dem Sinne nicht, aber wer auf Perl steht und vielleicht oder es einfach schon mal im Einsatz hatte, aus welchen Gründen auch immer, kann da damit durchaus auch weitermachen, weil scheint immer noch aktiv gepflegt zu werden. Auch nicht einsetzen tue ich Node-RED. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich habe das seit Jahren immer installiert, aber ich nutze es eigentlich nie.
Okay, das ist so ein bisschen, so eine Low-Code-Anwendung. Das heißt, man kann, wenn man nicht programmieren kann, sondern nur Kästchen, böse, ne? Aber ja, trotzdem, man verschiebt so Sachen und verkettet so Dinge miteinander. Dafür ist Node-RED ganz cool und ich spielt auch mit MQTT super zusammen. Ich habe es nicht als Smart Home Zentrale wirklich im Einsatz, aber gibt immer mal wieder mal Projekte, wo man dann liest, das hat jemand mit Node-RED umgesetzt. Und ja, warum nicht? Also muss auch nicht nur dediziert, ist nicht dediziert irgendwas für Smart Home Lösungen, sondern man kann einfach eine extrem große Menge an Sachen damit machen, unter anderem eben auch mit MQTT, Modbus, SPS und Co. umgehen, ja, also von dem her Teil von diesen Smart Home Sachen kann man damit durchaus auch lösen, setze ich bisher nicht ein, weil gab bisher kein Projekt, wo ich es gebraucht habe für. Genau. Dann IO Broker, setzt du das ein? Setzt du IO Broker irgendwo ein?
Nein, IO Broker habe ich auch nicht im Einsatz, habe ich mir auch nie wirklich angeschaut. Das ist soweit ich das sehe, in JavaScript geschrieben. Ich weiß aber, dass da eine große aktive Community drum existiert. Es gibt auch einige gute Anleitungen auf YouTube zu finden zu IO Broker. Die Webseite ist vielversprechend. Es ist eben ein Tool, über das man regelmäßiger stolpert, aus meiner Sicht. Ja.
Genau. Node-RED.
Dann haben wir hier noch
einbinden in das Ding. Also und natürlich kann auch wieder mit den ganzen Sachen sprechen, die wir schon gerade erwähnt haben. Ja.
Genau. Dann habe ich noch Domotchi. Ich kann es, also weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird oder nicht. Das ist in C++ geschrieben und das habe ich auch wirklich mal ganz am Anfang ausprobiert. Ich kann es dir aber leider auch nicht mehr sagen, was da rauskam, weil es ist schon so lange her. Ist was, wo ich ehrlich gesagt die letzte Zeit selten drüber gestolpert bin. Wird aber auch aktiv gepflegt, also dementsprechend sieht auch nach einer großen Community aus, die da drum existiert. Ja. Aber ich
15.000 bin, wie gesagt, Commits, 380 Contributors auf GitHub hier. Genau, auch eine Open Source Lösung.
Also da kann ich aber nicht viel zu sagen. Ich stolper da selten drüber. Also Airbroker sehe ich halt häufiger mal, aber Domotic nicht.
Ja. Domotic, keine Ahnung. Mhm.
Dann haben wir hier OpenHub stehen.
Ja. Genau.
Da,
das setze ich tatsächlich ein.
Da bist du dann unser Experte schon mal, sehr gut.
Ja, Experte in Anführungsstrichen, genau. Also OpenHub war zu dem Zeitpunkt, als ich mir die Lösungen angeguckt habe, tatsächlich das führende Produkt in Richtung Open Source. Ja, heutzutage könnte man vielleicht noch zu einer anderen Lösung kommen, die du dann wahrscheinlich standardmäßig einsetzt. Ist auf jeden Fall, kann alles von den Sachen, die wir gerade beschrieben haben, oder gibt Anbindungen und Plugins für alles auf diesem Planeten. Und ja, ist halt eine Java-Anwendung. 2010, so in dem Dreh, initiiert, hat auch einen Verein im Hintergrund, war auch teilweise als Eclipse Smart Home vermarktet. Ich glaube, das ist mittlerweile beerdigt worden, aber genau, unterstützt diese ganzen KNX, Z-Wave, alles, was wir so gesagt haben. In dem Bereich wird das tatsächlich benutzt. Und ja, man kann seine Regeln schreiben, seine die verschiedenen Plugins benutzen, alles zusammenstecken und eben alles miteinander integrieren. Und ja, also, das ist immer noch meine Hauptanwendung für Smart Home zurzeit.
Auch OpenHub habe ich mal eingesetzt.
Ja.
aber war auch mehr ein kurzer Ausflug. Ich kam mit der Bedienung damals nicht klar. Dann war aber auch gerade so ein bisschen diese Umstellung zwischen der alten Variante und einer neuen Variante. Und also ich kann da jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Ist auch lange Zeit her. Weil ich dann nämlich eben relativ zeitnah auf meine Lösung gekommen bin, nämlich auf Home Assistant. Damals war das noch eine Alpha-Version, wo ich da angefangen. Also ich bin wirklich so Early Adapter, kann man sagen, bei Home Assistant. Bin da sehr, sehr früh dabei gewesen. Und das hat mir einfach mehr zugesagt, weil es eben in Python geschrieben ist. Da habe ich mehr Zugang als bei Java, also von meiner Seite aus. Das hat mich einfach mehr angesprochen. Und ich dachte dann auch, ja, ich glaube, Python ist das, was mehr Leute können oder sich auch zutrauen, schneller da auch drin sind und dadurch auch das Wachstum schneller ist. Und ich würde sagen, das hat sich am Ende auch ein bisschen bewahrheitet. Wie du sagst, zu der Startzeit, da war OpenHub eigentlich eben ja der Platzhirsch, der aber mittlerweile von Home Assistant absolut verdrängt wurde, kann man sagen. Also er ist natürlich noch da, es ist alles gut, aber auf Platz 1 ist ungeschlagen mittlerweile seit ein paar Jahren Home Assistant. Dort steckt eine große Firma hinten dran, oder also groß weiß ich nicht, aber auf jeden Fall steckt eine Firma mit Geld hinten dran, die auch Hardware produziert, die immer wieder mit verschiedensten Projekten eben Geld generiert und unter anderem eben auch einen Dienst anbietet in Home Assistant, mit dem man eben eine Connection aus dem Internet zu seinem System zu Hause herstellen kann, ohne dass man da irgendwie dynamische DNS einrichten muss oder so Sachen. Da zahlt man dann halt eben auch einen Fünfer in die Kasse für einen Monat und kriegt dann eben da Connection und auch die Möglichkeit eben die Alexa und auch Google Home zu integrieren. Bin ich sogar lustigerweise auch am Bezahlen, nicht für mich, sondern für meine Eltern. Ich steuere dem Projekt halt gerne irgendwie über so Kleinigkeiten Geld bei, habe auch schon das eine oder andere Projekt mit unterstützt hier und so Sachen, weil ich es halt eben einfach wirklich schon so lange nutze auch. Weil du gerade eben bei dem anderen Projekt mal so die Commits genannt hast, hier sind es bei Home Assistant sind es 92.800 Commits.
Ja.
Und wir haben hier 4.159 Contributors und Home Assistant ist damit im letzten Jahr in dem Bereich von den Open Source Projekten auf GitHub auf Platz 1 gelandet wohl. Ja. Außerdem hat die Firma jetzt eben eine Open Home Open Home Foundation gegründet und den Source Code von Home Assistant dahin ausgelagert, dass eben nicht mit der Firma die Entwicklung von Home Assistant irgendwie stehen bleibt oder so Sachen, sondern das haben die jetzt auch ausgelagert und wollen dann über die Foundation das Ganze laufen haben. Sie arbeiten gerade für dieses Jahr daran, dass Hersteller Home Assistant nativ unterstützen. Das heißt, am Ende gibt es dann wie eben, ja, man sieht auf vielen Geräten ja auch, dass sie Alexa oder Google Home können und haben dann eben diese Logos mit drauf und genauso sollen Home Assistant Logo auf die Geräteverpackungen mit drauf kommen, wenn sie nativ dort verwendet werden können. Also sie machen halt wirklich sehr, sehr viel in Richtung, diese Open Source Lösung von einer Bastellösung zu einer Lösung zu bringen, die jeder einsetzen kann, auch die Bastler.
Genau, mittlerweile gibt es ja auch so, gibt es nicht auch so Sachen, die man direkt kaufen kann, so Hardware mit Home Assistant drauf.
Ja, ich habe hier zum Beispiel so einen Home Assistant Yellow, den habe ich damals mitgefoundet. Der liegt hier direkt vor mir auf dem Schreibtisch, weil der ist bei mir jetzt nicht mehr im Einsatz mittlerweile, aber hat mir lange Zeit gute Dienste geleistet. Genau, sie haben immer wieder verschiedene Projekte, wo es die Hardware mit Home Assistant direkt drauf gibt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile bei OpenHub ist, aber bei Home Assistant gibt es halt das Home Assistant OS, was sich Hass schimpft.
Hass. Hass.
Ja. Auf jeden Fall, das ist letzten Endes ein Linux-System mit einem Supervisor drauf für Docker-Container. Das heißt, das komplette System läuft eigentlich in verschiedensten Docker-Containern, hat den Charme, dass man relativ einfach Add-ons schreiben kann, also sprich andere Programme mit Home Assistant reden lassen kann in dem Ökosystem, was sie da zur Verfügung stellen. Das heißt, du hast in deiner Clickibunti-Oberfläche die Möglichkeit, dir einen DNS-Server zu installieren, dir einen Nginx Reverse-Proxy zu installieren, einen MQTT zu installieren. Alles Mögliche.
Mittlerweile,
Selber auch.
Es kommt mittlerweile einem so vor, als wäre es eine Serververwaltungsoberfläche.
Ja, könnte man im ersten Moment meinen, aber man muss sagen, die Stabilität ist halt auch echt super dadurch. Also sie machen sehr, sehr, sehr viel für die Stabilität, für die Einfachheit der Nutzung und es ist halt wirklich nur noch ein Klick. Ja, also ich brauche, wenn ich ein Update mache, kriege ich eine Benachrichtigung, ich brauche da nur einmal draufklicken, da wird ein Backup gemacht, da wird das Update gefahren und das geht alles automatisch und ist super, super einfach in der Handhabung.
Jo.
Genau. Also da hätten wir jetzt mal so die verschiedensten Systeme aufgezählt, die letzten Endes unter der Haube sich eigentlich mehr oder weniger eben mit der Programmiersprache unterscheiden, mit der Benutzeroberfläche, mit der Art der Bedienung und vor allem eben mit der Anzahl der Integrationen, die verfügbar sind. Ich denke, das sind so die Hauptunterschiede, die man so aufzählen kann. Da jetzt die Integration zu vergleichen, ist, glaube ich, etwas schwierig. Ich sehe gerade bei Home Assistant ist hier zum Beispiel gar kein Counter mehr mit dabei. Früher gab es immer hier einen Counter, wie viele Integrationen es gibt, aber es ist wirklich Unmengen.
Ich habe mich gerade mal in meinen Home Assistant eingeloggt, das will auf jeden Fall ganz viele Updates machen. Also ich habe mittlerweile auch einen Home Assistant natürlich am Laufen, aber erst seit tatsächlich 2 Monaten, 2,5 Monaten. Also ich bin da jetzt noch nicht so der Fitteste drin, weil wie gesagt, ich habe halt mit OpenHub angefangen, weil es eben zu dem Zeitpunkt wesentlich aktiver und schon viel, viel mehr konnte als Home Assistant und demzufolge auch mehr Dokumentation und ja, bis auf den einen Einstieg, der ein bisschen, der vielleicht eine bessere, höhere Hürde ist, ist man dann trotzdem schnell an das Ziel gekommen. Klar, du hast bei Home Assistant irgendwie, kommst du schneller irgendwie dran, hier mal schnell klick, 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 um was zusammenzustellen, aber man konnte oder man kann immer noch sich bei OpenHub einfach die Oberflächen schön zusammenbauen und da die ganzen Funktionen hinterlegen. Und klar, wenn man erstmal die ganzen Regeln so am Laufen hat, ist es dann ein bisschen schwieriger umzusteigen. Aber genau, ich habe auch seit kurzem Home Assistant am Laufen. Aber ich habe jetzt noch nicht so das Killer-Feature gefunden, was man unbedingt braucht. Nett ist dieses Energie-Dashboard, ja. Das werde ich, da muss man noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken oder auch die Lernkurve da ist bei Home Assistant dann doch nicht so gering, wie es auf dem ersten Schein aussieht. Also man kommt gefühlt auf jeden Fall schneller ans Ziel. Du installierst es, klickst dir ein paar Sachen zusammen und siehst gleich Dinge und kannst gleich Dinge steuern. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht und hier gerade sein Energiedashboard dann so machen will, wie man es gerne hätte oder bis es überhaupt, sagen wir mal, so sinnvolle Sachen anzeigt, ist man dann doch länger beschäftigt. Ich hatte gedacht, ach, komm, ja, die ersten Klicks waren so einfach, es ging so schnell. Und dann sitzt du aber noch da und machst und tust und es geht erstmal überhaupt nicht voran. Also, ja, ich würde wahrscheinlich.
Ist wirklich, also.
Genau, ich würde heutzutage wahrscheinlich trotzdem zuerst mit Home Assistant anfangen. Aber nur, weil der Einstieg wirklich einfach ist, man muss sich trotzdem den Kopf dazu machen. Genau, also so, aber ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Witz und der Spaß am Smart Home. Ja, du hast verschiedene Technologien, du willst die irgendwie zusammenführen, du willst eben ja die Kombination von allem haben und da muss man sich eben auch mit beschäftigen wollen und ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Weil wenn es alles fertig gäbe, wäre es erstens wahrscheinlich langweilig und zweitens, der eine hat halt die Anforderung, der andere hat die Anforderung.
Da muss man sagen, ist Home Assistant, nimmt einen halt schon viel, viel, viel ab mittlerweile. Das war wesentlich komplizierter. Man musste früher alles in YAML-Files definieren und so Dinge. Das hat sich alles mittlerweile zu einem sehr viel besseren geändert aus meiner Sicht. Vieles geht über die Nutzeroberfläche. Die Dokumentation ist super, super gut von Home Assistant. Es hat halt einfach auch eine sehr, sehr aktive Community. Und was man vielleicht nicht außer Acht lassen darf, was du vielleicht noch gar nicht so gesehen hast, Home Assistant bietet die Möglichkeit von Blueprints. Das heißt so Blaupausen für Automationen. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr mächtiges Feature. Also du kannst im Forum von Home Assistant kannst du ganz, ganz viele Beispiele für Automationen finden, wo dann eben auch ein Blueprint verfügbar ist, wo du dann einfach nur noch sagst, ich möchte hier den Bewegungsmelder-Blueprint nutzen und dann kriegst du dann sagst du, ich möchte hier eine neue Automation damit anlegen, dann hast du ein Auswahlfeld für den Bewegungsmelder, den du dort verwenden möchtest, welches Licht du steuern willst, kannst dann Optionen anklicken und sowas. Also du hast dann so eine richtige, richtig schöne, clicky-bunty Oberfläche, mit der du dann arbeiten kannst. Teilweise super, super, super mega umfangreich, dann wird es schon wieder zu unübersichtlich, aber es ist super angenehm. Also ich habe das hier auch für mich selber genutzt. Wenn man halt Dinge hat, die man häufig wiederholt, wie zum Beispiel bei dir jetzt die Rollladensteuerung. Ich habe das nicht zentral geregelt, sondern ich habe jeden einzelnen Rollladen lasse ich steuern. Mhm. Um einfach auch jeden einzelnen Rollladen deaktivieren zu können oder später eben andere Dinge da drauf machen zu können. Das heißt, der Rollladen im Kinderzimmer, der fährt zum Beispiel früher runter als die Rollläden im Schlafzimmer oder im Arbeitszimmer. Aber alles wird zum Beispiel bei mir, also ich hab die Rollläden so gemacht, dass sie wirklich nur nach dem Sonnenstand gehen. Und jetzt habe ich hinzugefügt, dass sie morgens frühestens zu einer Uhrzeit aufgehen, weil ich halt nicht will, dass jetzt um 6 Uhr, wenn die Sonne aufgeht, die Rollläden hochfahren, genau, ja, weil ich habe keinen Bock, um 6 Uhr aufzustehen.
Steht da sowieso halt auf, aber ja, kann ich verstehen.
Genau, ich hab halt einfach eine früheste Zeit, wo es aufgeht. Ja, wenn die Sonne vorher aufgeht, bleibt er zu und dann geht er eben zu dieser Zeit erst auf. Und dasselbe habe ich eben jetzt auch für das Runterfahren gemacht. Das heißt, entweder Sonnenuntergang oder frühestens um Uhrzeit. Oder spätestens um die Uhrzeit. Ja, also dass nicht im Hochsommer dann erst um 23 Uhr oder 22.30 Uhr der Rollladen runtergeht, sondern dass eben der Rollladen trotzdem um 21 Uhr spätestens unten ist, ja, wenn man ins Bett gehen möchte. Und dafür habe ich mir halt einen Blueprint gebaut, weil ich keinen Bock hatte, immer wieder diese Automation neu zu schreiben und immer wieder die Geräte auszutauschen. So hatte ich jetzt einfach nur noch, muss ich jetzt einfach nur noch das Gerät oben auswählen aus meiner Liste, was automatisch schon gefiltert wird auf die Rollläden. Und kann dann halt für jeden Rollladen das anlegen und kann da die früheste und späteste Zeit auswählen, habe aber schon Defaults hinterlegt, die ich eben bestimmt habe.
Gut, habe ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt, gucke ich mir gerne mal an. OpenHub hat aber auch so Rule-Templates, wo du auch so Sachen machen kannst wie zum Beispiel Präsenzsimulation. Also der kann dann einfach auf Basis der letzten Woche oder letzten Wochen, wenn du dann weg bist, genau die Sachen ein- und ausschalten, die du halt sonst auch ein- und ausschalten würdest, damit es dann halt eben so aussieht, als wärst du da. Genau, also da gibt's auch was von der Community sozusagen kommt und schon vorgefertigt ist. Also das, da unterscheiden sich die Lösungen, glaube ich, nicht. Also egal ob OpenHub oder Home Assistant, die sind beide, glaube ich, mit die interessantesten und mächtigsten da an der Stelle. Und die anderen,
genau,
also Node-RED und sowas, wir hatten, das sind dann halt nochmal Speziallösungen, die kann man auch an alle dieser Lösungen mit dran bauen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, das wäre jetzt nichts, was ich alleinstehend benutzen würde. Aber egal, ob du jetzt Home Assistant oder OpenHub, vielleicht hängt es dann an der Programmiersprache, die man lieber hat, wobei man auch in OpenHub natürlich Sachen in Python schreiben kann, wenn man das will. Ja, ist jetzt, oder in Lua, das ist kein Ausschlusskriterium da.
Also wir packen, denke ich mal, noch einen Link in die Shownotes, weil es gibt noch wesentlich mehr Systeme, die können wir jetzt nicht alle hier aufzählen. Wir haben auch nicht die Ahnung von den anderen Systemen. Hat man ja schon bei IO Broker und Domotic gesehen, aber ich habe noch einen schönen Artikel gefunden, da werden die Systeme alle mal so ein bisschen nebeneinander gestellt und auch in einer Tabelle verglichen und gibt so ein paar so kurze Abschnitte zu den jeweiligen Projekten. Und das packen wir einfach mal in die Shownotes, wer sich da nochmal tiefergehend mit beschäftigen will und sagt vielleicht, die Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, sind nicht so die Lösungen, mit denen man klarkommt. Das ist ja gut und schön. Deswegen gibt es ja die ganzen anderen Lösungen auch. Und da könnt ihr euch einfach nochmal weiter informieren.
Genau, was wir auch in die Shownotes packen können. Ich habe mal einen Vortrag gehalten tatsächlich zum Thema Smart Home auf der FrostCon 2019. Ich habe 2018 mein Haus hier gekauft und das da umgebaut und genau, habe auch nochmal erklärt, warum ich mich eben für KNX entschieden habe, wie diese ganzen Funktechnologien sind. Glaube, ich habe dann auch gesagt, warum ich oder habe zumindest über OpenHub ziemlich viel erzählt. Damals war es noch OpenHub 2, jetzt sind wir schon wesentlich weiter und ein paar Sachen funktionieren anders, aber auch so eine Telegram-Anbindung, ja, keine Ahnung, es ruft jemand an und man kriegt halt eine Nachricht oder es gibt Nachrichten oder man kann auch drauf reagieren mittlerweile. Kannst ja alles bauen und das ist schon, ja, vielleicht auch nochmal interessant zu sehen und wer vielleicht auch was gucken will und nicht was hören will, der kann sich das mal noch anschauen, warum ich damals das so gebaut habe. Wie gesagt, heutzutage kann man drüber diskutieren, vielleicht fängt man gleich mit Home Assistant an, aber ich hänge immer noch an meinem Open ab.
Nö, bleib doch auch da. Also du musst nicht zu Home Assistant weg.
Nee, also
das
genau.
Das bringt dich keiner dazu.
Genau.
Es bietet halt andere Sachen teilweise vielleicht, aber wie gesagt, jedes System hat für sich eben auch seinen Charme und da, wo man gut mit klarkommt, das ist eigentlich das Wichtigste an der Stelle, dass man die Bedienung, dass man das gut bedienen kann, dass man das Konzept dahinter versteht, weil auch diese Konzepte sind teilweise unterschiedlich, ja. In Home Assistant gibt es Devices, ja, also Geräte und Entitäten. Und diese Entitäten, also ein Gerät kann mehrere Entitäten haben, aber es kann halt auch eine Entität für sich alleine dastehen und so Sachen. Und bei Open Hub heißt das, glaube ich, auch wieder anders. Die haben aber auch so ein ähnliches Konzept.
Items und Things.
Aber da siehst du, und so ist das aber, es gibt eben auch andere Konzepte, was das anbelangt, ja. Da kann halt einfach das besser ins Denken mit reinpassen.
Ja.
Wie man selber eben so ein Projekt gestalten würde.
Was man auf jeden Fall bei allen braucht, ist dahinter dann noch eine Datenbank und ein Grafana-Dashboard, um noch einfach coole Sachen anzeigen zu lassen, weil natürlich die ganzen Informationen, die diese Zentrale so schön sammelt und lockt natürlich auch, ja, wann benutze ich welchen Schalter, wann mache ich dies, wann mache ich jenes oder von den ganzen Regeln, die ich eben selber geschrieben habe, das will man ja alles locken oder man zieht sich natürlich die Daten von seiner Solaranlage rein oder jada, jada, jada. Das will man alles in die Datenbank speichern und auswerten über die Zeit, weil das natürlich auch cool ist, dass man das haben kann. Das können auch alle Systeme die beiden, die wir haben. Und dann will man natürlich auch noch so, je nachdem, klar, OpenHub und Home Assistant bieten an, Dashboards zu bauen. Aber zumindest habe ich mir auf Basis der Sachen, die dann in der Datenbank sind, nochmal so ein paar Grafana-Dashboards gebaut für das, was ich mir gern hier im Haus anzeigen lassen will.
Genau, also da kann ich vielleicht, oder können wir beide vielleicht einfach mal noch so einen Screenshot mal machen und mit reinpacken, dass man mal zeigen kann, was man so macht. Ich hab auch ein Dashboard, was ich regelmäßig verwende, das ist die Anzeige der Klimaanlage oder das Energie, der Energieverbrauch der Klimaanlage, was bei uns auch gleichzeitig die Heizung ist. Und damit konnte ich auch schon einmal beim Hersteller nachweisen, dass ein Gerät defekt ist oder zumindest irgendein Problem hat, weil ich hier halt eben 1:1 schön alle Daten habe und konnte dann auch zeigen, wann das anfing und ja, war ganz lustig. Also ich hatte die Daten, ich hatte auch dann einfach 2-3 Screenshots mitgeschickt und habe das kurz beschrieben und hat er gesagt, so einen ausführlichen Bericht hat er noch nie.
Setzen das sonst keine Nerds ein.
So in der Art, ja. Also es ist schon sehr, sehr lustig. Ich würde sagen, was aber auch noch fehlt, also du sagst das jetzt gerade, man bräuchte noch ein Grafana und eine Datenbank. Das sind so Sachen, die halt jetzt noch zur Auswertung dazukommen. Aber wir brauchen ja erstmal die Geräte, mit denen wir überhaupt arbeiten können. Und wir haben jetzt beide schon mal darüber gesprochen, dass wir halt, also ich hatte Shelly mal erwähnt, das sind überwiegend so zu Steckdosensteuerung, Garagentor, Rollladensteuerung Geräte. Sie bieten mittlerweile, also sie erweitern auch ihr Portfolio. Ich glaube, das ist eine Firma in Europa, die vor allem halt, genau.
Ja, ist das nicht UK oder so, ne?
Ja, ich kann es jetzt nicht genau sagen.
Ich glaube UK.
Ich sage nur, Europa ist es und sie sind halt von Anfang an, sind sie halt ein Unternehmen, was Open Source unterstützt. Ja, ich ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Software, die sie einsetzen auf den Geräten, ist auch Open Source.
Ist Bulgarien.
Jedenfalls
okay, Shelly
bieten sie halt alle möglichen Standards mit an, MQTT, sie sprechen, glaube ich, mit Home Assistant sprechen sie mittlerweile genau nativ. Sie haben eine Web-API, man hat die Möglichkeit, das Ganze über eine Cloud zu machen, muss sie aber nicht verwenden und lauter so Dinge. Noch eine relativ gute Lösung, die viele im Einsatz haben, die auch ein bisschen basteln, sind Sonoff-Geräte. Die bieten letzten Endes ja eigentlich alles, was man so möchte. Ob Wi-Fi, ob Zigbee, ob Bluetooth, egal ob Thermostat mit Display oder einen Bewegungsmelder oder Steckdosensteuerung oder sonst irgendwas. Also ja, riesen umfangreich. Ich denke, für KNX haben wir beide MDT im Einsatz.
Ja, das ist ein deutscher Hersteller.
Genau, ein deutscher Hersteller, der preis-leistungsmäßig, kann man fast sagen, unschlagbar ist.
Ja.
Im KNX-Umfeld
alles,
und auch gerne
alles
benutzt
hat,
wird.
Ne? Also egal, von Schaltern über Sensoren.
Also ich habe ja auch ein paar Nicht-MDT-Geräte im Einsatz, weil es eben von MDT nichts gab in dem Bereich. Aber ja, sie bieten sehr viel. Ja,
ja aber also bei mir ist also fast alles MDT. Ist wirklich. Ist ja,
ja, wir kommen gleich noch zu diesen Lösungen. Also
genau.
Deswegen will ich den Teil mit den Devices will ich jetzt mal ein bisschen kürzer halten, weil ich glaube, das ist halt was jeder für sich dann entscheiden muss und suchen muss. Philips, IKEA hatten wir vorhin schon für Beleuchtung und Schalter. IKEA bietet auch mittlerweile schon Geräte, die Sonos-Lautsprecher, also Sonos-kompatible Lautsprecher mit an. Ja, dann haben wir die großen Hersteller, Siemens, Bosch, Neff, Samsung, LG, die Haushaltsgeräte, Rauchmelder, Fernseher, alles Mögliche in ihrem Sortiment haben, was smart anbindbar ist. Da ist zum Beispiel Samsung der erste große Hersteller oder der erste sehr große Hersteller, kann man eigentlich sogar sagen, der eben eine native Home Assistant-Unterstützung angekündigt hat oder sogar schon implementiert in den neuesten Geräten. Fahrzeuge. Die haben wir mal mit hier aufgenommen, weil gerade jetzt mit Elektrofahrzeugen wird das interessant, ja. Wenn man eine PV-Anlage hat, ein Elektrofahrzeug hat, dass eben auch dieses Fahrzeug mit dem Smart Home kommunizieren kann, um eben den Akkustand zu übermitteln, um bestimmte Daten von der Batterie oder sowas mitzugeben. Ja, und eben auch um vielleicht eben die Klimaanlage vorher einzuschalten und so Dinge.
Und sich laden zu lassen. Naja.
Genau. Und dann haben wir jetzt eben noch die Selbstbau-Ecke, die DIY-Ecke mit ESP-Geräten, also hauptsächlich ESPs. Früher waren es ja Arduinos, mit denen man gearbeitet hat, aber ich denke mal, das ist für Smart Home durch ESP komplett eigentlich abgelöst. Oder mehr oder weniger komplett abgelöst. Und da gibt es eben die ESP8266, die auch in vielen der Geräten, die wir jetzt hier aufgezählt haben, gerade in den Sonoff-Geräten oder auch in den Shellys und sowas verbaut sind. Dann ESP32, wenn man ein bisschen mehr Power braucht. Da gibt es mittlerweile schon Module auch, die Zigbee mit an Bord haben und so Dinge. Also ja, da kann man sich austoben, da gibt es ultra, ultra viel. Ich denke, hast du da vielleicht noch eine Ergänzung in dem Bereich? Weil ich denke, wir springen vielleicht mal zu dem, was wir so verwenden und dann kommen vielleicht auch noch die ein oder anderen Geräte, die wir einfach mal nennen.
Nee, also hast du eigentlich alles so gesagt. Ja, bei Klingeln und so vielleicht noch, aber weil du ja vorhin auch SIP und sowas erwähnt hast, da gibt's noch so Eki und für Fingerabdruck 2N, glaube ich, eine tschechische Firma, ne, die solche Sachen macht, mit Telefonie.
Genau, 2N ist.
Klingeln kannst und dann ein Bild siehst und das geht über Zip, Doorbird, solche Sachen. Aber ansonsten habe ich jetzt auch nichts. Also ich meine, gibt viele, viele Geräte, könnt ihr nachgucken. Man muss halt immer gucken, was sprechen sie für einen Funkstandard, wie kann ich sie dann bei mir integrieren. Und wenn man sich dann für eine Lösung entschieden hat, ja, also für eine Zentrale entschieden hat, eigentlich OpenHub oder Home Assistant, guckt mal halt, gibt's das da schon? Und wenn ja, kauft man es halt oder man baut sich eben selber so ein Zeug oder eben nicht. Also ich meine, sorry, so ist es halt. Mittlerweile gucke ich immer, jetzt geht das, kann ich das integrieren? Ja, nein. Und dann kann man es kaufen oder man kann es eben nicht kaufen. So.
Exakt so mache ich das auch. Also ich gucke wirklich, gibt es eine Integration, gibt es eine Möglichkeit, das zu integrieren?
Ja.
Und wenn nein, dann entscheide ich mich auch gerne für einen anderen Hersteller oder auch für das etwas teurere Produkt. Das ist mir dann in dem Moment egal, weil die Integration mir dann doch wichtiger ist.
Ja.
Und wir sprechen die ganze Zeit von Integration und so Sachen. Ich denke, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, bringen wir vielleicht einfach mal so Automationsideen, die wir bei uns selber schon implementiert haben, Sachen, die wir eben verwenden. Wir haben beide schon die Rollladensteuerungen gehabt. Bei dir haben wir den Rollladen ja vorhin auch hören können.
Ja, ob man den in der Aufnahme noch hört, halt, weiß ich nicht, aber man hört uns zumindest drüber reden, genau.
Man kann das Ganze halt eben intelligent oder intelligenter machen. das haben wir ja jetzt. Ich habe ja gesagt, wie ich das halt bei mir umgesetzt habe oder am Implementieren bin, weil ich das Stück für Stück mache, je nachdem, wie es gebraucht wird, erweitere ich aktuell meinen Blueprint, den ich dort verwende. Die ganze Zeit habe ich halt einfach nur die Sonnensteuerung gehabt. Einfach zeitbedingt habe ich mich nicht direkt dahingesetzt und habe das komplett runtergeschrieben.
Genau, die Sonnensteuerung, entweder hat man, holt man sich aus dem Internet, ne, gibt mal an, hier, ich bin an der GPS-Position und dann weiß das Internet schon, wo die Sonne steht. Oder man hat selber Sensoren, das heißt also irgendwie eine Wetterstation oder so, dann könnte man auch, also ich habe beides. Ich habe natürlich auch die digitale Sonne, die einem sagt, wo man gerade ist. Ich habe aber auch noch so eine Wetterstation, die ich auch abfragen kann. Sag mal, wie hell ist denn draußen?
Ja, gut.
Und in Abhängigkeit von
dem. Wollte gerade sagen, die sagt dir nur, wie hell es ist. Also
genau.
Wenn es tagsüber mal dunkel wird,
ja,
hast du da ja
genau,
vielleicht ein bisschen.
Genau, musst du auch aufpassen.
Aber die digitale Sonne, wie du sie genannt hast, ist ja relativ genau, oder
die
was
ist
heißt
genau,
relativ,
ja, ja.
Die ist sehr, sehr genau, natürlich. Weil
nichts anderes macht ihr, wenn ihr euer Handy
Koordinaten alles
oder fragt nach dem Wetter und es irgendwie den Sonnenstand zeigt oder irgendeine Wetter-App im Internet oder Webseite, machen auch nichts anderes. Die gehen auch nicht raus und gucken, ja. Das ist alles so vorher berechnet. Genau. Das ist in jeder Lösung integriert und da kann man dann auch abfragen, ja, welche Dämmerung ist es denn jetzt, irgendwie die bürgerliche, also es gibt ja dann auch so Sachen, mit denen man sich beschäftigt, mit denen hat man sich vorher noch nie beschäftigt, dass es unterschiedliche Sonnenaufgänge und unterschiedliche Sonnenuntergänge gibt. Das ist schon krass.
Ja, genau. Ja, das, da hast du recht. Ja, den Nautischen
genau.
Und den Zivilen und den,
ja, ja,
die genau. Ganzen Geschichten, ja.
Und den Sonnenuntergang.
Ja.
Ah, es gibt drei. Ja, okay.
Ja, das, wenn man sich damit beschäftigt, macht es am Ende dann auch Sinn. Ich würde mal gerade so kurz anfangen zu erzählen, was ich hier gemacht habe. Also ich habe ja gesagt, wir haben hier saniert, wir haben KNX eingebaut. Mein Ziel war es oder ist es generell bei einem Smart Home, das so zu bauen oder auch so zu gestalten, dass man keine Anleitung braucht am Ende, sondern dass das Haus einfach genutzt werden kann als Gegenstand, ja, also so wie man es benutzen möchte eigentlich. Das heißt, die Automatisierung, die ich hier einbaue, die Lösungen, die ich hier integriert habe, waren alle mit dem Augen oder sind alle mit diesem Augenmerk, dass es möglichst universell ist am Ende. Ja, also wenn die Sonne untergeht, will man den Rollladen runter haben, dass man halt eben von draußen nicht reingucken kann. Das ist relativ Standard, machen, glaube ich, fast die meisten Menschen auch, wenn sie einen manuellen Rollladen haben. Genauso. Wenn ich einen Lichtschalter betätige, geht halt das Licht an und da fängt das bei mir hier in der Planung schon an. Ich habe pro Raum genau einen Lichtschalter. Für die Flure habe ich gar keinen. Im Wohnzimmer haben wir aktuell auch gar keinen, weil ich dort zu faul war, bis jetzt einen hinzumachen. Und wir brauchen keinen, der funktioniert. Also das Wohnzimmer funktioniert ohne Lichtschalter. Wir haben dort Bewegungssensoren und das funktioniert einwandfrei. Küche haben wir keinen, im Hauswirtschaftsraum haben wir keinen, in den Bädern haben wir keine Lichtschalter. Also ich habe hier wirklich an Lichtschaltern gespart, wo es nur ging. Ich muss gestehen, ich habe Unterputz eine Option vorgesehen, Lichtschalter zu integrieren, aber eben an den meisten Stellen gar nicht erst implementiert beziehungsweise eingebaut. Einfach, weil ist nicht notwendig, ja. Also man kann vieles mit Bewegungssensoren und mit ein bisschen Intelligenz schon von der Lichtsteuerung her regeln. Gerade im Wohnzimmer, Küche, Essbereich, dort habe ich DALI im Einsatz. Ich bin damals auf DALI gekommen, weil ich gesagt habe, ja, ich will halt im Wohnzimmer, Küche möchte ich gerne dimmbares Licht haben und vor allem Licht, was eben tunable white hat. Ich hatte nicht auf dem Schirm, wie cool das am Ende wirklich ist. Also gerade das tunable white, was sich ja auch unter human centric lighting oder sowas als hat, also HCL hinter diesem Wort verbirgt, das ist ultra angenehm, kann ich dir sagen. Also wenn du tagsüber bei schlechtem Wetter in den Raum reinkommst und du merkst gar nicht, dass das Licht an ist, das fühlt sich einfach toll an. Das kann man leider auch erst verstehen, wenn man's mal gemerkt hat. Ja, also das ist echt eine sehr schwer zu beschreibende Situation. Man kann halt sagen, es fühlt sich an, als ob mehr Licht durch die Fenster kommt, als durch die Fenster tatsächlich kommt. Ja, und das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel so warm-weißes Licht, was du abends gerne mal anhast, wenn du das mal tagsüber anmachst, ja, irgendwo in einer ein bisschen schattigeren Ecke oder sowas, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an als Licht.
Nee,
tagsüber. Und das genau. Hast du halt, dieses,
genau, tagsüber
dieses Gefühl hast du halt
ja, nicht. Ja. Wir haben das ja auch, wir haben ja so eine Wute sozusagen, bloß ein bisschen andersrum, also eine abgehängte Decke und dann habe ich in die abgehängte Decke ringsrum so LED-Streifen gelegt, die auch tunable white sind und genau, tagsüber ist es dann halt eher das kalte Weiß und abends geht's dann schön über in ein schönes warm Weiß.
Ja, und ich habe jetzt im Wohnzimmer halt auch darauf geachtet, einen sehr hohen CRI-Wert zu verwenden. Also ich habe da LEDs verbaut mit einem CRI-Wert über 98. Also die kommen sehr nah an Glühbirne oder an echtes Licht halt ran. Einfach weil ich gesagt habe, das ist so der Hauptbereich, wo man sich aufhält, wo man einfach dieses Gefühl halt haben will. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich das hier in unseren Fluren auch einbauen möchte. Ich habe es noch nicht getan, weil die Lampen sind halt auch nicht gerade günstig. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Und dann kommen hier halt eben auch DALI-Lampen in die Decke. Und es ist nämlich einfach so toll. Und unsere Flure haben leider kein Licht. Deswegen muss dort tagsüber immer das Licht angehen. Und es ist einfach so falsch, wenn das immer die gleiche Farbe hat. Es ist einfach nicht beschreibbar, aber es ist mega angenehm, wenn sich das halt mit anpasst über den Tag.
Okay. Flur hat mich das jetzt noch nicht gestört, aber okay. Ja, gut. Nee, aber im Wohnzimmer gebe ich dir recht, das will man haben.
Ähnlich in der Küche, also ich habe das in der Küche auch und da geht automatisch eben das Licht ab einem, also da ist dann Bewegungssensor mit Helligkeit Erkennung mit dabei und je nachdem geht automatisch eben dieses Licht tagsüber mit an und man merkt das meistens gar nicht, ja, also dass das Licht an ist. Aber es ist eben, wenn es aus wäre, also wenn es aus ist, merkt man es dann auf einmal. Das ist, ja, ich sage auch immer, wenn man was nicht merkt,
dann ist gut.
Solange es funktioniert, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht, ja. Und da haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und ich hatte jetzt, also ich habe gesagt, ich habe pro Raum einen Lichtschalter. Ich hatte die Theorie, oder ich habe eben auch ein bisschen recherchiert und gelesen. Das Buch haben wir vorhin schon erwähnt. Nee, Quatsch, das haben wir noch nicht erwähnt. Das hatten wir da haben wir vorher drüber gesprochen, dass wir von dem Verlag Galileo, gell?
Rheinwerk
haben.
Rheinwerk heißen die.
Ah, Rheinwerk, ja. Ja, stimmt.
Genau.
Auf jeden Fall, da gibt es halt auch einen dicken Wälzer, einen KNX-Buch mit DALI und allen möglichen Sachen drin.
Heimautomation mit KNX, DALI, OneWire und Co. sind 1000, oder wie viel sind es mehr? 1400, 1351. Also es ist wirklich ein Riesending. Genau. Da ist aber auch
auf jeden Fall
alles beschrieben sozusagen. Auch er geht auch von der Verkabelung fängt's an sozusagen, von der Stromverkabelung.
Ja, es fängt sogar noch kleiner an und es geht auch teilweise sehr tief. Also erklärt auch nochmal die Protokolle, auch TCP-IP-Protokoll und so Sachen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch aus meiner Sicht.
Genau,
es sind schön zwar erklärt und gut zu lesen eigentlich. Genau.
Auch Motorschloss und SIP und alles. Also da ist wirklich alles drin. Sind natürlich auch ein paar Sachen, die man vielleicht nie wissen muss und ein paar Kapitel, die man denkt, interessiert mich nicht, aber es ist, würde ich sagen, drei Viertel davon lohnt sich auf jeden Fall durchzublättern. Auch wie man so eine Planung angeht und so. Also da ist schon viel, viel drin.
Irgendwo war auf jeden Fall in diesem Buch auch nochmal so ein Hinweis, ja, man soll doch darüber nachdenken, lieber ein bisschen weniger Lichtschalter zu machen, weil ich war schon in Smart Homes gewesen, da kommst du in einen Raum rein und dann hast du 8 Lichtschalter.
Ja, da ist irgendwas, das ist kein Smart Home, das ist irgendein Scheiß.
Ja, oder du hast so einen Lichtschalter mit einem Vierfach- oder Sechsfachschalter. Das ist für mich auch schon wieder zu kompliziert. Also wenn jetzt meine Mutter zu Besuch kommt, ja, und die kommt in einen Raum rein, da sind 6 Tasten auf dem Lichtschalter.
Ja.
Ja, die steht wie ein Ochs vorm Berg und weiß nicht, was sie da tun soll.
Gut, aber bei denen, die ich habe, also
im Zweifel halt alle drücken.
Ja, aber bei denen, die
ich habe. Und alles umstellen.
Genau, kannst du ja eine Funktion, wenn jemand nur gegenhaut, macht das eben das Licht in dem Raum an, was die Leute eben erwarten. Und ansonsten hat es natürlich auch irgendwie 6 Funktionen, aber es ist eben nur der eine Schalter, der die Sachen macht.
Genau, und wenn
und
bei mir hast du wirklich nur so einen Taster, also einen stinknormalen, dummen Taster, den ich dahin gemacht habe, der mit dem Klingeldraht an einem I/O-Eingang hängt und eben beim Drücken dann ein Signal raushaut.
Genau. Ich benutze.
Das habe ich gelöst bei mir über die Gateways von der Klimaanlage. Stellte sich am Ende heraus, dass das vielleicht nicht die sinnvollste Variante war, um vielleicht einfach auch mal zu zeigen, nicht alles, was man plant, funktioniert. Diese Gateways von der Klimaanlage bringen jeweils 4 Binäreingänge mit. Und ich dachte, naja, wenn du schon 200 € für so eine Klimaanlagensteuerung ausgibst, dann willst du wenigstens das Gerät auch nutzen. Und dann habe ich eben das alles so geplant, dass ich eben diese Binäreingänge mit den Lichtschaltern nutze. Hat den Vorteil, ich habe kurze Wege vom Lichtschalter zu dem Gerät jeweils. Und da wir in jedem Raum eben ein Innengerät haben, ist es halt eben ja problemlos machbar gewesen. Stellt sich aber heraus, dass der Hersteller von diesem Gateway das nicht ordentlich implementiert hat. Das heißt, wenn ich den Lichtschalter betätige, dann wird ein Signal geschickt, so wie es sein soll, ein aus, Ja, je nachdem, was vorher anlag. Aber der, du kannst aus dem Bus nicht auf das Gerät zurückschreiben. Oder du kannst zwar auf das Gerät zurückschreiben, an dem Ausgang von dem Gerät liegt dann auch der richtige Wert an, aber intern wird das nicht verarbeitet. Das heißt, wenn ich über einen anderen Mechanismus das Licht dann ausschalte, wenn es eingeschaltet wurde, und ich gehe das nächste Mal in den Raum rein und drücke den Lichtschalter, geht's Licht nicht an. Sondern du musst dann nochmal drücken, weil du hast erstmal ausgesendet und dann musst du nochmal einsenden. Und das liegt an einer falschen Implementierung. Mit dem Hersteller hatte ich auch schon gesprochen, war dann am Ende auch nicht ganz so freundlich, weil es hieß dann so, ja, vielleicht kommt das in der nächsten Version. Wir müssen mal gucken, ob wir das überhaupt angehen. Und da wurde ich dann schon ein bisschen sehr sauer, weil diese Geräte kosten normalerweise 400 Euro das Stück. Warenwert würde ich sagen 20 Euro.
Ja,
ja. Ja, 400 Euro wollen die haben. Ich habe 200 Euro bezahlt, weil ich das in Anführungszeichen Vorgängermodell, das angebrandete Modell genommen habe, gefunden habe bei einem Hersteller noch und das eben noch zu einem ordentlichen Preis verkauft wurde. In Anführungszeichen, also ich finde das auch maßlos übertrieben. Ich wollte aber unbedingt alles, was fest mit dem Haus verbunden ist, was notwendig ist, um in diesem Haus zu leben, in Anführungszeichen. Also eine Heizung ist halt notwendig für das Haus. Das ist blöd, wenn im Winter keine Heizung da ist oder so. Das Licht, Warmwasser, ja, also wirklich so essentielle Sachen, die wollte ich unbedingt alle mit KNX abbilden, weil es eben den Charme dieser Dezentralität hat und weil es eben dadurch eine große Ausfallsicherheit mitbringt und die Geräte eben langlebig eigentlich auch sind. Das war so ein bisschen mein Ziel. Ich habe hier im Haus aber auch noch viele andere, also ich habe sehr viele Zigbee-Geräte hier im Einsatz, beispielsweise für Rauchmelder. Da habe ich mich bewusst für Zigbee entschieden, weil ich gesagt habe, da möchte ich gern Funkstandard haben, dass die gekoppelt sind aneinander.
Ich habe die tatsächlich mit einem Kabel verkoppelt. Also ich habe das klassisch so, wie man es im Gebäudeleittechnik auch machen würde, einfach ein rotes, also es ist ja auch wie ein KNX-Kabel, bloß dass es halt rot ist, aber es ist, sieht genauso aus und von jedem Feuermelder zum nächsten Feuermelder zum nächsten Feuermelder.
Die Lösung, die habe ich leider übersehen beim Plan.
Und dann
weil geht ich hatte nur geguckt nach KNX.
Genau. Und dann geht halt von einem letzten Feuermelder der ist per KNX angeschlossen und der gibt es dann halt auf den Bus. Du weißt dann natürlich nicht, in welchem Raum es brennt auf KNX, aber ganz ehrlich, das wäre mir in dem Fall egal. Hauptsache, es klingeln alle miteinander und man weiß, entweder irgendeiner von denen hat einen Fehler oder es brennt wirklich. Genau, aber sie sind alle miteinander
vernetzt. Ja, ich wollte schon auch wissen, in welchem Raum das Ganze stattfindet, weil ich habe auch Rauchmelder ich habe Rauchmelder dorthin gemacht, wo ich der Meinung bin, dass sie wirklich sinnvoll sind und nicht da, wo sie nur vorgeschrieben sind.
Ich habe auch,
Beispielsweise im Hauswirtschaftsraum, beispielsweise im Technikkeller. Beispielsweise im Technikraum unterm Dach. Ja, ich habe zwei Technikräume. ich habe in allen Fluren, also die Flure sind ja vorgeschrieben. Ich habe in allen Zimmern Rauchmelder.
Ja, ich habe auch in allen Zimmern. Also eigentlich überall, genau. Bis auf in der Küche.
Nein, selbst in der Küche möchte ich noch einen hinmachen. Beziehungsweise die Küche ist offen bei uns, deswegen ist mit dem Wohnzimmer die Küche mit abgedeckt eigentlich. Und ja, ich habe das halt bewusst so gemacht. Die Rauchmelder haben bei mir auch, also ich habe in den Räumen, in den Schlafräumen, habe ich auch nochmal eine Rauchmelder-Variante mit zusätzlichen Sensoren. Die haben einen CO2-Sensor mit dabei, die haben noch Temperaturfühler und so Sachen mit dabei. Dadurch hält die Batterie dann leider nicht ganz die 10 Jahre, sondern eher nur 3, aber sie sind auswechselbar. Aber hat halt den Vorteil, wir haben eben eine Lüftungsanlage und die kann ich eben durch die CO2-Werte, die ich kriege, auch steuern lassen. Ja. Also die erkennt dann eben, wenn in einem Raum mehr Luft benötigt wird oder so Sachen.
Okay. Ja, Projekte, weiß ich nicht. Sollen wir noch ein bisschen was erzählen? Willst du?
Ja, also vielleicht mal so ein paar Automatisierungen, die man so umgesetzt hat. Also was ich jeden Tag oder fast jeden Tag benutze, ist die TV-Beleuchtung.
Okay.
Also ich habe ja gesagt, im Wohnzimmer haben wir einen Bewegungssensor und da benutzen wir in der Regel keinen Lichtschalter und wir benutzen in der Regel selten auch das Handy zur Steuerung des Lichtes. Im Wohnzimmer ist es so geregelt, dass sobald der Fernseher eingeschaltet ist, das Deckenlicht gedimmt wird auf ein angenehmes Level. Das Level reicht, um sich problemlos zu orientieren. Das reicht auch, um vielleicht noch eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen am Esstisch nebendran. Ist aber auch nicht so hell, dass es einen stört, wenn man jetzt Nachrichten guckt oder so. Wenn wir jetzt wirklich einen Film anmachen, dann dimme ich nochmal zusätzlich runter. Das heißt, der Fernseher geht an, das Smart Home kriegt mit, Fernseher ist an, dann wird hinterm Fernseher einmal so eine Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet und das Deckenlicht gedimmt. Tagsüber fährt auch einen Rollladen runter zum Beispiel. Da geht dann das Licht hinterm Fernseher zwar nicht an, aber da fährt der Rollladen vom Fenster direkt hinterm Fernseher runter, weil du halt nichts auf dem Fernseher siehst, solange das Fenster offen ist. Also das ist sowas relativ Einfaches, was man auch mit wenig Verkabelung selber hinkriegt in jeglichem Haus.
Ja, also ich habe so klassische Sachen. Ich habe noch nicht alle, also wir kriegen demnächst noch ein paar neue Fenster und dann habe ich hoffentlich alle Fenster, aber zurzeit ist es jetzt so, machst ein Fenster auf, da ist ein Riedkontakt drin, weißt also, das Fenster ist auf. Dann ist draußen ein Regensensor, wenn es also regnet und eins der Fenster ist noch auf, gibt's halt eine Nachricht aufs Handy. Solche Sachen. Dann, du hattest ja auch schon vorhin erwähnt, Heizungssteuerung. Ja, wir haben, wie gesagt, unten gerade noch alte Fenster drin. Es zieht, es ist kalt, was im Winter halt dazu führt, dass viele frieren, weil ihnen kalt ist. Und wir haben eine Gasheizung. Ich versuche Gas zu sparen oder ich spare Gas und deswegen ist die Gasheizung ja so gering eingestellt wie möglich und es wird dann in unserem Hauptraum nicht richtig warm. Also ist da in Abhängigkeit von der Temperatur, weil in jedem der Lichtschalter bei uns ist halt auch ein Temperatursensor drin, kann ich halt sagen, okay, wenn die Temperatur morgens um 5 unter so und so viel Grad ist, dann schalte bitte diese eine Steckdose ein, weil an der Steckdose hängt so ein Ölradiator, der per Strom dann diesen Raum schnell aufheizt. Manchmal betreibt man aber eben vielleicht doch auch den Kamin, der da steht und dann ist es eben warm genug, dann würde der nicht einschalten. Und er schaltet dann halt auch automatisch aus. Also um sowas muss man sich, wenn man es halt einmal gebaut hat, dann keine Gedanken mehr machen. Dann viel Präsenzerkennung, automatisch Licht einschalten und sowas im Flur haben wir auch. Klar, manchmal ist es einfach lustig, beziehungsweise einfach auch zu sagen, gibt am bei der Tür beim Rausgehen gibt es irgendwie einen Schalter, der alle Lichter ausmacht. Oder du liegst halt abends, machst das Handy auf und schaltest den Kindern eben noch die Lichter aus, weil du wieder weißt, die sind noch an, beziehungsweise gehen tatsächlich automatisch aus. Ja, ab 23 Uhr geht, selbst wenn das Kind das Licht noch nachts angelassen hätte und du es nicht ausgeschaltet hättest, so um 23 Uhr sollten die Kinder sowieso schlafen und wenn sie es vergessen haben, geht es halt automatisch aus. Ja, bei allen anderen würde irgendwie das Licht durchbrennen die ganze Nacht und das ist halt einfach den Automatismus, den hast du einmal einprogrammiert und ja, okay, wenn das Kind dann wirklich um 23 Uhr noch wach wäre, müsste es das Licht wieder einschalten.
Kann das Ganze noch toppen.
Ja.
Wir haben bei unserem Sohn habe ich den Lichtschalter ausschaltbar gemacht. Das heißt, wenn der abends ins Bett geht, haben wir die Möglichkeit, halt Kind-Schläft-Modus zu aktivieren und dann wird der Lichtschalter deaktiviert, okay, weil er so eine Phase hatte, wo er meint, er müsste ständig aus dem Bett aufstehen und
das Licht, anmachen.
Das Licht wieder anmachen und dann halt noch 2 Stunden spielen und so. Und er hat ein Licht in seinem Zimmer, also so ein Ambiente-Licht, welches jetzt mittlerweile auch umgerüstet ist auf eine dimmbare Lampe. Das heißt, oder eine farblich dimmbare Lampe, die eben dann von einem Orange in ein Rot übergeht über die Zeit und halt eben sich weiter runterdimmt. Und somit hat er eben, wenn er ins Bett geht, noch mehr Licht und es wird halt immer dunkler mit der Zeit und geht ins Rote über. Das heißt, dass die Augen auch nicht mehr so beeinträchtigt werden von dem Licht.
Ja.
Genau.
Das habe ich
bei ihm dann so.
Ja, mit Licht macht man viel. Ja, ich habe zum Beispiel auch Außenlampen und die würden oder gehen, sind länger an, wenn niemand zu Hause ist, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann doch nochmal abends nach Hause komme, relativ hoch ist und ich will, dass die Lampen den Weg mir noch leuchten. Wenn das Haus weiß, es sind eh alle zu Hause, dann müssen die nicht so lange an sein. Solche Geschichten.
Dann habe ich vielleicht noch, also Heizungssteuerung, da hattest du vorhin, das hast du ja erwähnt. Ich habe bei uns eine Klimaanlage für die als Heizung. Wir haben hier nur eine Klimaanlage als Heizung eingebaut. Und da gibt es leider Gottes noch so ein paar Kinderkrankheiten, würde ich sie mal nennen, die eben diese ganzen Klimageräte-Hersteller noch nicht so ganz in den Griff gekriegt haben, wie eben also die Steuerung der Geräte selber, ich komme gerade nicht aufs Wort, egal, auf jeden Fall, das Steuern der Geräte, das läuft nicht so perfekt, wie es sollte. Ich habe da sehr viel Recherche reingesteckt und habe mir dann eben über Home Assistant eine Automation gebaut, die dafür sorgt, dass eben die Klimaanlage weniger taktet. Also sprich eine Taktvermeidung vornimmt, was dazu führt, dass eben der Verbrauch stark reduziert wird. Und das bei gleichbleibender oder sogar teilweise besserer Wärmezufuhr im Haus. Das ist sowas, das ist schon ein bisschen mehr was Ausgefallenes und auch ein bisschen was Komplizierteres an der Stelle. Aber ich habe auch, was ich auch noch gemacht habe, wir haben eine Mikrowelle im Schrank eingebaut.
Ja.
Und da ist halt 90% der Zeit ist die Tür zu. Das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem wir die Küche dann da eingesetzt haben und dann hatte ich die Tür aufgemacht und habe gedacht, was ein Scheiß. Aber ich habe halt alle Steckdosen von diesen Großverbrauchern eben auf jeweils einem KNX-Kanal, auch die Mikrowelle. Und dann bin ich halt hingegangen und habe dort einen Zigbee-Fensterkontakt in den Schrank eingebaut. Und wenn der Schrank zu ist, wird die Steckdose hinten dran ausgeschaltet. Und wenn du ihn aufmachst, geht sie halt an.
Jo.
Du kriegst davon halt nicht viel mit, außer dass die Mikrowelle, wenn du den Schrank aufmachst, einmal piepst, weil sie halt eingeschaltet wird. Und das sind so Kleinigkeiten an Automation. Ich habe noch sehr, sehr viele andere Dinge, teilweise Komfortsachen, teilweise aber auch, ich habe hier gerade Home Assistant im Hintergrund auf, ich kann hier mal ganz kurz reinschauen. Beschattung hatten wir, Beleuchtung, da habe ich halt auch viel so Weihnachtsbeleuchtung.
Ja.
Das Licht an der Spüle, Präsenzmelder-Geschichten.
Pflanzenlicht, wir haben dann auch ein Pflanzenlicht zum Beispiel, was auch ein- und ausgeht, was dann eben abends länger noch ein natürliches Licht für diese Pflanzen, die jetzt gerade vorgezogen werden, schaltet. Ja, genau.
Ah, vielleicht auch noch eine schöne Automation. Ich höre, oder meine Partnerin und ich, wir hören beide gerne 3 Fragezeichen zum Einschlafen. Und Es war mir einfach aber irgendwann zu doof. Wir kennen halt alle Folgen auswendig. Also auswendig nicht, aber wir kennen alle Folgen mittlerweile. Und es ist schwer, abends dann halt eine Folge zu finden, auf die man gerade Lust hat.
Also macht das Shuffle.
Oder wie auch immer.
Random.
So in der Art, genau. Ich habe eine Automation oder ein Skript mir geschrieben für Home Assistant, welches mit Music Assistant, das ist ein Plugin und ein anderes System, was halt für die Musiksteuerung eigentlich da ist, auf Spotify eben alle 3 Fragezeichen Folgen sucht, zusammensucht und dann darüber random eine aussucht. Okay. Und das dann eben auf den Lautsprecher im Schlafzimmer schickt. Und wenn dort schon eine Folge oder beziehungsweise wenn ich am nächsten Abend reingehe, dann spielt es die gleiche Folge wieder ab. Also es wird gespeichert, was dort aktuell lief. Weil meistens schlafen wir halt mittendrin ein und dann wollen wir halt trotzdem irgendwie noch ein bisschen mehr davon hören. Aber wenn wir die Folge halt nicht mehr hören wollen, dann drücken wir halt ein zweites Mal drauf und dann erkennt er, ah, okay, 3 Fragezeichen ist gerade schon in der Playlist drin, also suche ich eine neue raus. Das war wirklich ein Task, der abends teilweise eine halbe Stunde gebraucht hat und das ist jetzt ein Fingertipp. Das
spart
ist Zeit. Super angenehm. Das spart Zeit, das spart Nerven, das ist, ja, ist super schön. dann halt Notification für die Müllentleerung.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall, denke ich mal so, generell verschiedene Notifications, wenn die Internet-Connection ausfällt. Ja, für die Lüftungsanlage, wenn der Filter gewechselt werden muss. Ich habe ja gesagt, wir haben eine aktive B- und Entlüftung. Die sagt einem auch, wenn der Filter gewechselt wird, aber die hat halt einfach nur einen dummen Timer drin. Das heißt, ihr kennt das eigentlich gar nicht. Das heißt, die hat aber alle Daten, das ist sehr nett. Also man kann halt sehen, wie die Luftfeuchtigkeit, die Lufttemperatur von draußen, die reinkommt und die man rausschickt und die von drinnen rausgeschickt wird und die man von außen reinpustet und alles mögliche. Also man kann da wirklich alle Daten sehen, super schön. Und damit habe ich mir halt einfach einen Wirkungsgradrechner gebaut. Also ich sehe jetzt halt den Wärme Rückgewinnungswirkungsgrad und anhand dessen kann man halt sehr leicht feststellen, ob der Filter vielleicht mal getauscht werden sollte.
Okay.
Gerade jetzt, wo wir frisch eingezogen sind, war es hier noch sehr staubig und wir hatten auf einmal halt nur noch einen Wärmerückgewinnungsgrad von 60% und dann baust du halt den neuen Filter ein und hast dann auf einmal 87% wieder und das macht halt schon einen großen Unterschied, ja.
So, jetzt ist die
deine
Sonne hier ganz untergegangen. Jetzt gehen die Jalousien wirklich runter.
Restlichen. Ja, meiner ist auch runtergegangen, aber die hört man bei uns nicht, weil die draußen sitzen. Die haben wir extra außerhalb also auf die Wand aufsetzen lassen.
Ja, ja, hier ist altes Haus, das ist alte Technik. Es ist ja nur nachgerüstet an der Stelle. Aber ja, so, jetzt muss die Sonne ganz
untergegangen
sein. Bevor
wir das Ganze aber beenden, würde ich ganz gerne noch den Cliffhanger, den ich vorhin reingelassen habe, vielleicht noch ausführen. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben pro Raum eben diesen einen Lichtschalter und wir haben eben das Problem, dass ich das Ganze an die Geräte von der Klimaanlage gehängt habe. Und die sind Unterputz eingebaut. Die sind zwar, also ich kenne die Position, ich kann die Dose öffnen, wenn ich will, ja, aber ich will diese Dosen halt nicht öffnen. Wir haben gerade erst alles hier frisch gemacht, ja. Dementsprechend bleibt das einfach so. Und um das abzufangen, habe ich einfach den Taster oder diese Geräte umprogrammiert, dass sie mit einem Tastendruck einfach nur noch ein Einsignal schicken. Und das wiederum wird in Home Assistant ausgewertet. Und Home Assistant weiß ja, ob das Licht gerade eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist. Das heißt, mit jedem Einsignal, was es kriegt, schaltet es das Licht um.
Ja. Mhm.
So, und jetzt war Home Assistant natürlich down. Und dementsprechend gingen die Lichtschalter nicht mehr. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go und das ist auch der Grund, warum ich mir jetzt für KNX noch ein Logikmodul gekauft habe, um eben genau diese Variante, also sprich, es kommt ein Einsignal an den Logikeingang rein und der Logikeingang weiß, was gerade eben auf dem anderen Eingang dran liegt und kann dann halt dementsprechend umschalten. Ja. Hat den Charme, dass ich eben jetzt nicht nur einschalten kann mit den Tastern, sondern ich kann auch lange drücken umsetzen. Ich kann mehrfach drücken umsetzen. Und mit diesem Logikmodul kannst du natürlich auch noch ganz abstruse Dinge machen. Also ein Teil, was ich noch nicht umgesetzt habe, aber eigentlich vorhabe, ist, auf einen langen Druck fährt unser Rollladen hoch und runter. Also wenn du ihn manuell bedienen möchtest. Während der hoch und runter fährt, würde ich gerne über einen kurzen Druck den Rollladen anhalten an der Position. Auf einem kurzen Tastendruck ist aber ja das Licht umschalten.
Mhm.
Das heißt, da will ich mir noch eine Logik bauen, die eben erkennt, okay, der Rollladen ist gerade am Verfahren. Und wenn dann eben gedrückt wird, wird der Rollladen gestoppt. Und wenn der gestoppt ist, ist ja nichts mehr zu tun. Dann kannst du wieder drauf drücken und dann geht halt das Licht an und aus. Ja. Also, dass du wirklich mit einem Taster eine komfortable und aus meiner Sicht relativ einfach zu erklärende Steuerung hast da. Oder teilweise musst du es auch nicht erklären. Also wenn du jemandem sagst, hier Rollladen fährt mit langem Tastendruck hoch und runter und ansonsten ist das ein Lichtschalter, fertig, dann weiß jeder, wie es bedient wird. Ja.
Genau, einfach draufdrücken, das macht schon das Richtige. Ja.
Aber das war, also man läuft eben halt auch leider mal in sowas rein und das war der Grund, warum wir dann im Dunkeln saßen.
Und das, obwohl es Strom gab.
Oh ja, und es gab, du glaubst nicht, was das hier
ja, an die Häme ist.
Spott.
Ja, 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 ja.
Ja, absolut, ja. Ja.
Das kennen wir alle.
Dass ich nicht auf mir sitze.
Ja, ja. Das kriege ich auch immer wieder ab. Jetzt hast du das automatisiert, das funktioniert aber nicht gerade jetzt, wenn man es braucht oder keine Ahnung. Ja, das
war aber
passiert.
Auch das einzige Mal, ja. Und in anderen Bereichen, da wollte ich eigentlich schon relativ früh einen Lichtschalter einbringen, hatte dann aber gerade den Lichtschalter nicht da und habe einen Bewegungsmelder hingesetzt und jetzt haben wir gemerkt, wir brauchen eigentlich gar keinen Lichtschalter. Bei den Bewegungsmeldern vielleicht noch ganz kurz zum Schluss als i-Tüpfelchen. Es gibt Bewegungsmelder und es gibt Präsenzmelder.
Yep.
Und bei den Präsenzmeldern gibt es eben auch aktive Präsenzmelder, die eben mit Millimeter Wave Sensor nennt sich das Ganze. Danach kann man letzten Endes eigentlich suchen auch. Die also letzten Endes mit einem Radar wie so ein Radar Funkwellen aussenden und schauen, was zurückkommt. Und dadurch können die auch den Herzschlag erfassen.
Okay.
Also die können so genau sein oder so empfindlich eingestellt werden, dass die den Herzschlag erfassen können. Und solange du noch am Leben bist und vor dem Ding sitzt, geht das Licht nicht aus. Und solche setze ich halt im Badezimmer und auch im Wohnzimmer und sowas ein. Und dadurch geht dort auch das Licht nicht aus, solange man da ist. Hat den einzigen Nachteil, wenn man nachts sich ins Wohnzimmer legen will und auf der Couch zu schlafen, weil der Partner gerade zu sehr am Schnarchen ist oder sowas, dass man dann gucken muss, dass man diese Sensoren verdeckt. Aber das ist was ich dann später mit dem Lichtschalter mache. Also ich habe auch eine Idee, wie man
steuern können, genau.
Genau, also letzten Endes habe ich eigentlich meine Idee ist, dass alle Räume per Bewegungsmelder Licht ein- und ausschalten und der Lichtschalter am Ende nur noch dafür da ist, um initial das Licht einmal einzuschalten und damit den Bewegungssensor zu aktivieren und abends, wenn man halt will, diesen Bewegungsmelder und das Licht damit einmal auszuschalten. Und ansonsten läuft das Licht über Bewegungssensor. Und das kannst du letzten Endes auch in den Schlafräumen und überall dann machen. Und dann läufst du halt durchs Haus, ohne dass du einen Lichtschalter betätigen musst.
Ja, ganz so weit bin ich noch nicht. Aber genau, ihr seht, es gibt sehr viele Ideen. Und ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wenn ich die Wahl hätte, ich würde es auf jeden Fall wieder bauen. Und
absolut.
Man ist ja auch immer noch nicht fertig, weil man merkt, okay, das müsste man noch machen und das könnte man auch noch. machen und es kommen ja neue Gedanken, neue Ideen, neue Sachen, die man automatisieren kann. Einem wird auf jeden Fall nicht langweilig und genau, selbst wenn man, also dieses Licht ein- und ausschalten, das könnte man ja auch ohne Smart Home bauen, ja. Es ist nur das, was so irgendwie alle am offensichtlichsten finden, auch alle, die zu Besuch kommen, ne, das Licht irgendwie ausgeschaltet wird automatisch und dass die Rollos gehen. Aber es ist ja trotzdem so viel mehr, ein paar von den Ideen wie TV-Beleuchtung, oder ich gehe raus, bin der Letzte im Haus, das Licht geht hinter mir aus oder ich habe von mir aus auch noch einen Alles-Aus-Schalter an einer Stelle. Also viel, viele Sachen, die man so mit einem Smart Home machen kann, viele, viele Sensoren, die man verbauen kann, die man eben abfragen kann und in Abhängigkeit davon eben über viele Gewerke hinweg, über Heizung, Licht und so weiter, kann man da steuern an der Stelle. Und von dem her, ja, das Ganze sollte man natürlich mit Open Source machen und ohne Hersteller Cloud, wenn man kann. Deswegen auch unsere Motivation, uns erstens mit Open Hub, Home Assistant und Co. zu beschäftigen. Aber auch für euch nochmal der Tipp, man kann das alles ohne Cloud machen. Auch wenn man jetzt, was weiß ich, einen Staubsaugerroboter hat, muss man halt sich einen aussuchen, den man irgendwie ohne Cloud betreiben kann. Und auch den kann man dann einschalten und laufen lassen mit Home Assistant, Open Hub und Co. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen. Und viel Spaß, insbesondere wenn man dann auch Solaranlage und ein E-Auto und sowas alles hat.
Das du nimmst alles mir gerade weg. Also ich wollte gerade schon sagen, wir haben ein großes Spektrum, was wir jetzt komplett außen vor gelassen haben. Also gerade so die Energieerzeugung, das Energiemanagement im Haus, smarte Geräte im Weißgerätebereich, also sprich Hauswirtschaftssachen wie Waschmaschine, Wäschetrockner und sowas, die haben wir ja komplett außen vor gelassen hier gerade. Wir haben zwar mal so hier und da ein bisschen was erwähnt. Wenn ihr Bock habt, schreibt doch mal einen Kommentar, dann machen wir darüber nochmal eine Folge. Ich werde den Ingo dafür verhaften.
Genau, dauert dann wieder 2 Jahre, aber nein, wir machen.
Nein, ganz so lange nicht, aber wir sparen uns ja den ganzen Einleitungskram. Dann können wir mal wirklich nochmal ein bisschen filigraner auf die Automationslösungen, die wir so haben, eingehen, auf vielleicht irgendwelche Sonderbauten. Ich habe auch ESPs hier im Einsatz, wo dann Geräte smart gemacht wurden, die eigentlich nicht smart sind und lauter so Sachen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein interessanter Bereich, den wir komplett jetzt einfach der Zeit geschuldet weglassen mussten.
Sonst auch sitzen wir jetzt hier noch 2 Stunden. Gerade da wir ja
mindestens
auch, ja, Solaranlagen und E-Autos und sowas haben, ist das, glaube ich, auch nochmal spannend, das nochmal zu beleuchten. Wenn ihr coole Ideen habt oder wenn ihr ein Smart Home auch habt oder auch erstmal nur eine Wohnung, wo ihr ein paar coole Projekte umgesetzt habt, könnt ihr das natürlich auch in unsere Kommentare schreiben. Ja, also vielleicht lernen wir ja auch noch was davon und wo wir sagen, jo, das wüsste ich auch, will ich auch haben. Genau, gibt immer viele, viele coole Ideen, insbesondere wenn man sich mit irgendwelchen Leuten unterhält, man sagt, ja, da hast du irgendwie noch nicht dran gedacht, das müsste man eigentlich auch mal umsetzen. Also wenn ihr coole Sachen habt, oder wenn ihr noch uns Fragen stellen wollt, könnt ihr das natürlich auch in den Kommentaren machen. Und wir gucken mal, dass wir dieses Jahr irgendwann noch einen zweiten Teil Smart Home machen und nochmal auf die Sachen eingehen, die ihr entweder von uns wissen wollt oder, wie gesagt, dieses Energiethema, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal tiefer einsteigen. Das sollten wir dringend tun in einer der nächsten Sendungen.
Auf jeden Fall.
Ja, dann hast du noch letzte Worte. Ansonsten würde ich sagen, wir machen...
Ich würde sagen, habt Spaß mit Smart Home und mit der Automatisierung.
Genau. Guckt euch die Lösung an. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Und ja, bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß
mit der Automatisierung. Und ich wünsche euch was.
Am Gerät und natürlich.
Frohe Ostern.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2024. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.